Mit Angst regiert man die Welt und das ist das, was im Moment passiert.
Wer sich jetzt durch Angst bremsen lässt, ich glaube, der hat den Schuss noch nicht gehört.
Man muss sich einsetzen, man muss für die Freiheit kämpfen und wer das nicht tut und wer nicht dazu bereit ist, der muss sich eben damit abfinden, dass er Sklave bleibt.
Geht nicht, ist ihm ein Mangel an auch Fantasie.
Es braucht eine lokale, regionale Vernetzung. Ein sicheres Umfeld, eine echte Gemeinschaft in den Leuten, die Kraft gibt und einen langen Atem, andauernd Widerstand zu leisten.
Meine Damen und Herren, liebe Zuseher zu Hause, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Diskussionsrunde im Rahmen des Alternativ-WEF. Zu einem Thema, das uns alle etwas angeht. Es geht um Freiheit, es geht um Selbstbestimmung und es geht um friedlichen Protest. Bevor wir aber in die sicherlich hitzige Debatte einsteigen, gibt es von mir eine kurze Einleitung, damit wir alle auf demselben Stand sind. Viele Menschen sind unzufrieden. Das zeigen Umfragen, Wahlergebnisse, der Alltag auf den Straßen oder auch die hitzigen Auseinandersetzungen in den sozialen Medien. Zukunftsängste, Sorgen um gesellschaftliche Entwicklungen, Wut über politische Intransparenz und Korruption sind weit verbreitet. Und doch, nur wenige stehen auf. Nur wenige erheben ihre Stimme, widersprechen offen und engagieren sich aktiv für Veränderung. Aber warum ist das so? Warum schweigen so viele, obwohl sie spüren, dass etwas nicht stimmt? Und was braucht es, dass sich das verändert? Diese Fragen wollen wir heute versuchen zu beantworten auf Grundlage aktueller Daten, nämlich der Ergebnisse des Alternativ-WEF-Freiheitsbarometers 2025, die wir damit heute erstmals einem breiten Publikum vorstellen werden. Diese Online-Umfrage wurde durch diverse Alternativmedien verbreitet und zwischen 14. Juni und 6. Juli durchgeführt. Sie ist nicht repräsentativ im statistischen Sinne und repräsentiert auch nicht die breite Masse, aber die Daten liefern tiefgehende Einblicke in Denkweisen, Ängste und Hoffnungen von fast 22.000 Menschen. Menschen, die sich bereits kritisch mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzen und zeigen, es gibt Veränderungswillen, aber auch Blockaden. Es gibt Mut, aber auch Ohnmacht. Diese Menschen liefern uns wichtige Impulse für unsere heutige Diskussion mit Ihnen. 5 Persönlichkeiten, die auf unterschiedliche Weise für kritisches Denken, gesellschaftliche Verantwortung und eine lebendige Debattenkultur stehen. Ich darf mit mir am Podium begrüßen Martin Sellner. Er ist patriotischer Aktivist und Publizist. Er ist Gründer der NGO Identitäre Bewegung und engagiert sich gegen Zensur, Bevölkerungsaustausch und für Remigration und Meinungsfreiheit. Erich Hambach ist Finanzexperte, Autor und Friedensaktivist. Er steht für finanzielle Souveränität, alternative Lebenswege und internationale Friedensarbeit. Dr. Maria Hubmann-Mock ist Ärztin, Mentalcoach und politische Aktivistin. Hubmann-Mock engagiert sich international für Gesundheit, Aufklärung und demokratische Souveränität. Stefan Magnet ist Medienmacher und Chefredakteur des TV-Senders Auf 1. Er versteht sich als Stimme für Meinungsfreiheit und als erklärter Gegner von Globalismus und Entmündigung. Und schließlich Gerhard Wisniewski. Er ist Investigativjournalist und Sachbuchautor. Er ist bekannt für seine tiefgehenden Recherchen und unbequemen Fragen. Seit Jahrzehnten thematisiert er kritisch Machtstrukturen und verdeckte Zusammenhänge in Politik und Medien. Ich darf Sie nochmal alle ganz herzlich begrüßen. Und dann beginne ich auch gleich mit meiner ersten Frage an Frau Dr. Hubmann-Mock. Dazu lese ich jetzt ein paar Zahlen vor aus den Ergebnissen des Freiheitsbarometers. Und zwar sagen fast 100% der Befragten, stimmen zu, so kann es in Gesellschaft und Politik nicht weitergehen. Und fast 80% geben an, Angst vor der Zukunft zu haben. Ein Drittel der Befragten sogar große Angst. Die Zufriedenheit mit der Regierung liegt beim Wert 1 von 10, also der niedrigste, der möglich war. Alles alarmierende Werte, aber warum hört man und sieht man so wenig Protest? Hat das vielleicht auch mit der Angst zu tun?
Also ich verstehe die Angst, weil wir haben in den letzten Jahren durchaus mitbekommen, dass die Regierenden durch Angst und durch Propaganda vor furchterregenden Dingen auch ihre Regierungsmaßnahmen ergriffen haben und die Menschen leider zu einem großen Teil auch mitgemacht haben. Und die Menschen, die hier das nicht möchten, haben sich versucht zu wehren. Und um die Frage zu beantworten, der Unmut der Bevölkerung vor dem, wie sie regiert werden, wird zum Teil ja zum großen Teil auch von den Aufgewachten in der Bevölkerung durch Protest auf der Straße gezeigt. Aber mitunter haben manche Menschen nicht mehr den Mut gehabt, sich zahlreich teilweise dann zu versammeln, weil ja mitunter, haben wir gesehen, auch Demonstranten in den letzten Jahren insbesondere kriminalisiert worden sind. Und natürlich muss man sich anschauen, wovor haben die Menschen Angst. Es sind die steigenden Lebenserhaltungskosten. Also wenn man sich anschaut, die Energiekosten explodieren, die Menschen können sich die Lebensmittel nicht mehr leisten. Und das sind durchaus wirklich Leben, nicht nur Lebensqualität, sondern mitunter überhaupt lebenseinschränkende, besorgniserregende Geschichten, die sich jetzt hier zeigen. Und wir wissen, dass die Regierenden auch hier durchaus gute Mittel hätten, wie sie den Menschen helfen könnten, indem sie zum Beispiel aus der Merit-Order aussteigen würden. Das würde bedeuten, dass unser Strompreis nach dem Schweizer Modell eben an den Endkunden weitergegeben wird mit nur einem kleinen Aufschlag. Man könnte sofort die Lebenserhaltungskosten niedriger gestalten. Das ist in der Umfrage herausgekommen, dass die Leute einfach Angst haben, dass sie finanziell kein Auslangen mehr haben, dass ihnen wieder Maßnahmen aufgezwungen werden von den Regierenden. Und hier geht es darum, dass natürlich der Protest zu Recht da ist und die Unzufriedenheit der Bevölkerung, weil man weiß, es gäbe viele Lösungen in vielen Bereichen und die werden von unserer Regierung einfach nicht umgesetzt.
Also das mit der Angst, wenn ich da kurz was zu sagen darf, ich verstehe, dass viele Angst haben, denn schließlich tut es die Regierung und die NGOs und die Medien ja alles dafür, dass die Völker und die Menschen in Angst gehalten werden. Was ich allerdings nicht verstehen kann, dass man sich jetzt in der jetzigen Zeit noch durch Angst von Aktivität abhalten lässt. Denn wer sich jetzt durch Angst bremsen lässt, ich glaube, der hat den Schuss noch nicht gehört. Mhm. Und vielleicht ist das so ein Hinweis in Richtung, wo wir später drauf kommen, Lösungen, was können wir tun? Also das Thema Angst ist sicherlich da, aber damit kann man ja arbeiten, umgehen und es liegt immer an uns selber, da was zu tun. Und ich lasse mir überhaupt nichts mehr verbieten und ich habe auch vor nichts Angst.
Mut ist ja auch ansteckend, nicht nur Angst. Und ich finde das sogar eigentlich ein Symbol und Zeichen der Hoffnung. Das Ganze ist ja ein klare Stichprobe, aber auch Umfragen zeigen uns, in ganz Deutschland hat zum Beispiel die Hälfte der Bevölkerung Angst, ihre Meinung offen zu sagen. Das heißt, die Herrschaft baut nicht mehr auf Zustimmung, gar nicht mehr so stark auf Lüge, sondern wirklich auf Unterdrückung und Angst. Und Talleyrand, ein berühmter Staatsmann, hat mal gesagt, man kann viel mit Bajonetten machen, man kann aber nicht auf Bajonetten sitzen. Sprich, eine Herrschaft, die primär und immer stärker auf Angst, Repression, Zensur aufbaut, ist eine sehr brüchige Herrschaft. Und das Schlimmste wäre, wenn den Leuten alles gleichgültig wäre. Aber die Leute wollen eine Veränderung und sie haben Angst. Unsere Aufgabe, glaube ich, ist zu ergründen, woher die Angst kommt und wie wir die Angst in Zorn und Mut verwandeln können.
Ich glaube auch eher in den Mut. Wir haben schon früh, glaube ich, in der Debatte der letzten Jahre gehört von Menschen wie uns, es ist Zeit für einen Mutausbruch, habe auch ich immer wieder gesagt. Aber jetzt auf dieses Thema hinsehend, was ja die Umfrage ergeben hat, ist die Angst der Menschen nachvollziehbar. Aber ich stimme auch absolut zu, dass wir jetzt aufzeigen, Lösungen, dass die Menschen sich auch was trauen und in die Aktivität kommen und sich vor allem auf dem gemeinsamen Nennerprinzip, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch verbünden.
Ja, wir haben ja auch die Ängste abgefragt und es gibt ja verschiedene Zugänge, weil einerseits haben wir ja die Ängste abgefragt, die Zukunftssorgen, ja, vor was haben Sie am meisten Sorgen, am meisten Angst, was die Zukunft betrifft, aber nicht unbedingt, was Sie jetzt hemmt, etwas zu tun. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Wir haben auch, aber auch die Angst abgefragt, was Sie daran hindert, diese Angst, die Sie daran hindert, dass Sie aktiv werden. Also es sind, wie gesagt, zwei verschiedene Dinge und da haben wir eben auch verschiedene Antworten bekommen. Und wenn wir jetzt aber eben beim Protest bleiben, beziehungsweise, ja, wir machen jetzt mal, wenn wir beim Protest bleiben, dann hält die meisten Umfrageteilnehmer einiges davon ab, dass sie eben nicht gegen Unrecht aktiv werden. Und da sind die Ängste, das Gefühl von, oder die Blockaden, sage ich jetzt mal, das Gefühl von Machtlosigkeit, die Enttäuschung von der Gesellschaft, die Sorge vor persönlichen Konsequenzen und fehlende Gemeinschaft. Also Angst hat da eigentlich eh gar nicht so viel Platz. Das ist maximal die Sorge vor persönlichen Konsequenzen. Das andere ist eher Ohnmacht und der fehlende Zusammenhalt. Darum eine Frage an Sie, Herr Sellner. Können Sie das nachvollziehen? Einerseits die Angst vor den persönlichen Konsequenzen, das ist wahrscheinlich etwas, was Sie doch ein bisschen nachvollziehen können, aber auch das, dass man Gemeinschaft braucht oder dass man sich oft auch ohnmächtig fühlt und machtlos.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich muss auch sagen, diese Angst ist ja leider nicht unbegründet. Also ich als Person, ich glaube, die meisten hier haben ihr Leben eingerichtet. Wir sind so wie politische Eisbrecher. Wir sind den Stress gewohnt, wir lieben ihn vielleicht sogar. Unser ganzes Umfeld, die Art und Weise, wie wir agieren, ist auf diese Repression ausgerichtet. Wir können damit leben. Aber wenn zum Beispiel ein junger Lehrer, nur weil er zu einer Buchlesung von mir kommt, auf einmal fristlos gekündigt wird, wenn ein Frührentner eine Razzia bekommt, weil er Schwachkopf unter einer Postung schreibt, dann sind das existenzzerstörende Schläge und Schicksalsschläge. Also man sollte die Repression nicht kleinreden. Ich verstehe, dass die Leute berechtigte Angst deswegen haben. Aber unsere Aufgabe als patriotisches Lager, als demokratischer Widerstand ist es, diese Repression zu tragen, diese Flurschäden, die sie erzeugt, zu reduzieren und den Leuten einen Rückhalt zu schaffen. Ich glaube, wir brauchen im patriotischen Lager eine stärkere Solidarität, eine größere Solidargemeinschaft und, das sehen wir auch, nur Demos, Banneraktionen alleine, das reicht einfach nicht hin. Es braucht eine lokale, regionale Vernetzung, ein sicheres Umfeld, eine echte Gemeinschaft, die den Leuten die Kraft gibt und den langen Atem, andauernd Widerstand zu leisten. Weil sonst schafft man das vielleicht einige Wochen, eine Widerstandssaison, aber dann gerät man in so einen Aktivismus-Burnout und ist für den Widerstand verloren gegangen. Das ist für mich die Lektion aus diesen hochinteressanten Ergebnissen. Es braucht stärkere, laterale, regionale Gemeinschaften und mehr Solidarität, die dann die Konsequenzen des Widerstands für die Einzelnen trägt.
Ja, das ist etwas, was ganz klar bei der Umfrage herausgekommen ist. Die Leute wollen Gemeinschaft, Zusammenhalt und wünschen sich einfach weitere Zusammenschlüsse, ein gemeinsames Aufstehen. Es ist immer wieder dieses Mehr an Menschen, wir müssen mehr erreichen oder die Masse oder eben die Enttäuschung auch von der Gesellschaft und der Wunsch eben nach einer Gemeinschaft. Das ist immer wieder gefallen, das hat sich immer wieder wiederholt. Wir können uns dazu auch ein paar Ergebnisse der Umfrage ansehen. Zum Beispiel bei der Frage F24. Auf die Frage, was die Menschen am meisten motivieren würde, sich stärker zu engagieren, sagen 49% stärkere Gemeinschaften und 41% ein unterstützendes Umfeld. Also da ist es völlig klar. Oder auch bei der Frage 28, was eben die meisten Hemmnisse, also Blockaden sind, dass man nicht gegen Unrecht aufsteht oder die Hemmnisse, dass man gegen Unrecht aufsteht, ist fehlende Gemeinschaft und eben die Enttäuschung von der Gemeinschaft, zwei der wichtigsten Hemmnisse. Oder auch bei der Frage, warum Sie glauben, bei der Frage 36, warum Sie glauben, dass denn kein breiter zivilgesellschaftlicher Protest zustande kommt. Da sagen auch sehr viele, dass die Spaltung ein Grund ist dafür. Also es zeigt sich immer wieder, die Menschen wollen Gemeinschaft und sie wollen eben irgendwelche Möglichkeiten, wie sie zusammengebracht werden. Und jetzt hinsichtlich des Protests oder der Möglichkeiten, die sich einen bieten, weil das ist auch immer wieder gefallen, man weiß ja nicht so recht, was man tut oder tun soll. Aber wäre es nicht ein wichtiger Beitrag und auch ein einfacher, sage ich mal, für jeden, der auch wenig Konsequenzen nach sich ziehen würde, dass man Gemeinschaften schafft, dass man sie eben vergrößert und Zusammenhalt stärkt, Herr Hambach?
Ja, absolut. Also das Bilden von selbst kleinsten Gemeinschaften ist ja wirklich kein Hexenwerk. Man müsste es eigentlich nur tun. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich halte ja sehr viele Seminare, Workshops, Vorträge und dergleichen. Und was mich immer besonders freut, ist, dass eben nach jedem Seminar von mir sich regionale Gruppen bilden, Vereine gründen, Projekte gestartet werden. Und wenn es manchmal auch nur eine Signalvernetzungsgruppe ist, wo man sich zu bestimmten Themen austauscht, sich regelmäßig trifft, Und da sind eigentlich alle eingeladen, das einfach zu tun. Ich denke, ein Hauptproblem, warum so wenig passiert, ist immer noch darin zu finden, dass die meisten denken, als Beispiel, ich habe jetzt die Partei gewählt oder die Partei, sei es jetzt in Deutschland oder Österreich oder woanders, die werden es dann schon machen. Also es ist immer eine Verantwortung abgeben an andere, dann bin ich selber ja nicht schuld. Es ist immer dieses mit dem Finger auf andere zeigen und man würde viel mehr bewirken, wenn wir alle im Kleinen wirken würden, einfach Gespräche. Und wenn es keine Gemeinschaft gibt bei einem Zuschauer, der uns jetzt vielleicht einen Nachgang dann zuschaut, dann gründ halt einfach eine Gemeinschaft. Auch die ganzen Ängste, die angeblich blockieren, also wenn ich in den Umfragenergebnissen lese, ja, ich würde schon was machen, wenn ich juristisch abgesichert wäre, ich würde schon was machen, wenn ich mehr Sicherheit hätte. Also da muss ich schon auch sagen, da geht es auch um die Selbstverantwortung, um die Selbstermächtigung in vielen Dingen. Natürlich geht's den Menschen, wie es den Menschen geht, weil das System auch sehr, sehr intelligent operiert mit Propaganda, mit allen möglichen Dingen. Aber es wäre eben sehr, sehr wichtig, in kleinen Gruppen sich wenigstens zu organisieren. Es braucht nicht immer die Riesenmenge. Und ob das jetzt 2, 3, 4, 5 oder 10 Leute sind, und da gibt es eben Gott sei Dank tausende von Beispielen alleine in Bayern von solchen kleinen Gruppen, Graswurzelbewegungen. Weltweit sollen das laut den jüngsten Zahlen, die ich kenne, etwa 50 Millionen Graswurzelbewegungen sein. Also da passiert schon eine Menge. Das kommt jetzt vielleicht in der Umfrage auch nicht so ganz raus. Sie haben selber gesagt, das ist nicht repräsentativ, die Umfrage. Das sind ja auch eher schon sehr engagierte Menschen. Und ja, ich finde, da gehört ein bisschen mehr Selbstvertrauen eben auch geweckt bei den Menschen. Da können auch wir Aktivisten mit gutem Beispiel vorangehen. Und also ich kann dem nur zustimmen, es braucht eben diese Aktivitäten auch im Kleinen, damit es dann irgendwann ganz groß werden kann.
Also ich finde halt, dass tatsächlich die Wirkung dieser Angst noch ein bisschen unterschätzt wird, weil wir haben einen wichtigen Begriff vergessen, was Angst eigentlich anrichtet, welchen Effekt Angst eigentlich hat. Aber jeder kennt ja diesen Begriff, Angst lähmt nämlich. Und wir werden im Moment mit einer riesigen Angstoperation konfrontiert. Ich sage nur die Corona, sogenannte Corona-Pandemie. Das war eine Angstoperation. Danach kam direkt die Ukraine, der Ukraine-Konflikt. Abgesehen von tausend anderen kleinen Ängsten, die ständig in den Medien verbreitet werden. Das heißt, wir sind eigentlich in einem richtigen Angststurm gefangen, der auf uns zukommt. Und jetzt müsste man sich ja gegen diesen Sturm hinweg äußern. Aber man hat quasi so einen Angstdruck von außen, dass es sehr schwer ist, dagegen anzukämpfen. Und das ist eine unterschwellige Wirkung. Und das kommt erstmal vor irgendwelchen organisatorischen Fragen, Konzepten, Motivationsgeschichten, dass diese Angst ja ständig da ist. Jetzt haben wir auch noch eine Weltkriegsangst. Wir haben Angst, der Nahe Osten explodiert. Es wird mit der Atombombe gewinkt. Es wird ständig, wir dürfen nicht vergessen, diese Taurus-Diskussion. Das ist auch ein wichtiger Angstauslöser, der permanent bemüht wird, der Taurus-Begriff. Wird der Taurus fliegen oder nicht? Ja, wird er geliefert an die Ukraine oder nicht? Und was macht dann Russland? Dann winkt Russland, habe ich in RT Deutsch gelesen, schon mit der Feindstaatenklausel. Also in dem Moment, es ist ja manchen bekannt, dass manche Länder, dass man gegen die vorgehen darf, völkerrechtlich ohne UN-Beschluss, ohne Sicherheitsratbeschluss, wenn sie aggressive Politik betreiben. Und das ist eine aggressive Politik. Und es droht hier sozusagen dieser Deutschland-Russland-Krieg, mit dem Begriff wird dauernd gespielt. Also ich finde schon, dass da eine unglaubliche Lähmung unterwegs ist. Und erst danach kommen, das ist ja ein elementares Gefühl, die Angst, erst danach kommen dann so organisatorische Fragen und Motivationsfragen. Allein Motivation wird schon durch Angst konterkariert, weil das ist ja klar, wie soll ich mich motivieren, wenn ich Angst habe, ja? Also das ist schwieriger. Ich will nicht sagen, es geht nicht, aber es ist schwieriger. Und da mit Angst regiert man die Welt und das ist das, was im Moment passiert. Und da muss man sich schon stark damit auseinandersetzen.
Ja, also das stimmt, dem stimme ich völlig zu. Das lähmende Gefühl muss überwunden werden. Und wie wir auch wissen, aus der Psychologie und Emotionsforschung kann eine Emotion oft rational gar nicht aufgelöst werden, sondern nur durch eine stärkere Emotion überwunden. Und da möchte ich auch eine Lanze für den Zorn brechen, den ich einen schönen und guten Begriff finde, nämlich der Wut ist blind, aber der Zorn ist gerecht und zielgerichtet. Und man kann nicht einfach sagen, werdet mutig. Aus einer lähmenden Angst muss auch ein gerechter Zorn werden, der erkennt, der Grund der Angst sind nämlich verantwortliche Politiker, die genau diese Angst schüren wollen, die Dinge schaffen, Massenmigration etc., die mir Angst machen. Und deshalb muss ich aus meiner lähmenden Angst eine politische Tätigkeit machen, um den Grund der Angst zu beseitigen. Das ist, glaube ich, so wichtig, auch die Aufklärungsarbeit der Leute. ihnen klarzumachen, das kommt nicht von ungefähr. Diese Angst und diese Panikmache ist kein Zufall, unser Widerstand dagegen ist auch kein Zufall.
Also wir müssen sogar, glaube ich, noch einen Begriff einführen, neben der Angst, nämlich sozusagen die geballte Angst oder übersetzt der Schock. Also es gibt ja Massenmanipulationstechniken, die also ganz gezielt mit Schocks arbeiten. Die wurden mal im Ersten Weltkrieg ausgearbeitet, wo man festgestellt hat, dass Soldaten, die unter Schock standen, unglaublich leicht steuerbar waren und sehr leicht manipulierbar waren. Das heißt, einen geschockten Menschen können sie quasi an die Hand nehmen und überall hinführen, ohne dass der Widerstand leistet. Und daher produziert man auch seitens der Medien, der Politik, nicht nur Ängste, sondern regelrechte Schocks. Ja, man sorgt immer wieder für neue Schocks. Unsere Welt, die Gesellschaft schwingt quasi von einem Schock in den anderen. Und so werden wir einfach am Laufen gehalten, wie die Puppen. Und da das sind Technologien, die wirklich von regelrechten Instituten entwickelt wurden. Ja, und das ist schwer. Ich will nur sagen, das ist eine Riesendimension, die wir da vor uns haben an quasi feindlichen oder gegnerischen Technologien, die existieren, Massenmanipulationstechnologien. Und das muss man sich auch bewusst machen, bevor man damit umgehen kann.
Also ich denke, wir müssen auch hier von den Personengruppen unterscheiden, denn ich schließe mich allem an, was bisher gesagt wurde. Was Gerhard Wisniewski gesagt hat, diese Angst, denke ich, lähmt die Masse an systemkritischen Menschen. Wir haben in Deutschland rund 10 Millionen AfD-Wähler. Die haben schon das Kreuz bei der verbotenen Partei gemacht. Die haben sich schon überwunden, die zu wählen, die man laut Mainstream-Medien nicht wählen darf. Das sind jetzt keineswegs alles aufgewachte Menschen oder Leute, die sich intensiv in der Tiefe mit den Problemlagen beschäftigen, aber die spüren instinktiv, irgendwas stimmt hier nicht und ich bin bereit, das Tabu zu wählen. In Österreich verhält es sich noch intensiver. Hier haben wir prozentuell ja noch mehr Leute, die eine kritische Partei bei den Wahlen gewählt haben, ob Landtagswahlen oder bei den Bundeswahlen. Die FPÖ wurde stärkste Kraft in Österreich. Also der Unmut ist sehr groß und ich glaube, diese große Gruppe wird über Angst noch gesteuert. Das denke ich, die sind auch in der Angst. Aber die Leute, die bei dieser Umfrage teilgenommen haben, Freiheitsbarometer, rund 22.000 Leute, gesehen wurde diese Umfrage ja nachweislich von über 100.000 Leuten und teilgenommen haben ja schon nur mehr die, die sich auch angesprochen fühlen. Wenn man sagt, ja, Freiheitsbarometer, wir wollen sehen, wo die Freiheitsbewegung, wo die Protestbewegung gerade steht, was ist unser Potenzial? Und dann nehmen ja schon nur mehr die Leute teil, die, denke ich, die Angst an sich, diese Angstpropaganda, diese Angstpornos überwunden haben und die bereit sind, etwas zu tun. Aber dann sehen wir genauer in der Umfrage, dass sie eben nicht bereit sind, aktiv in den Widerstand zu gehen, Selbstverantwortung zu übernehmen, sondern die benötigen auch dann wieder den Anschub, brauchen Inspiration, brauchen Führungspersönlichkeiten, brauchen Struktur oder juristische Sicherheit. Also wir sehen, das sind ja unterschiedliche Lager, die wir hier beschauen müssen. Und die Ergebnisse der 22.000, die abgestimmt haben, repräsentieren, denke ich, ein aktivistisches Potenzial, ein tatsächliches Protestpotenzial. Also die wären grundsätzlich bereit, auch was zu tun, was beizutragen, was über ein Kreuz alle paar Jahre an der Wahlurne hinausgeht.
Ja, aber auch Sie haben Angst. Und das war ja klar, also das kommt ja klar raus. Ja, das habe ich ja in der ersten Frage schon gesagt, über 80% waren das. Die sagen, sie haben haben Angst vor der Zukunft. Das heißt, ich glaube, Angst kann man jetzt nicht so pauschalisieren, dass man sagt, das lähmt jetzt alle, weil genau diejenigen, die sagen, sie haben große oder zumindest ein bisschen Angst vor der Zukunft, sind ja eben die, wo du gerade gesagt hast, die haben ja schon teilgenommen, aber die haben ja eben trotzdem Angst. Also es ist die Frage, ich glaube, dass es bei jedem anders wirkt. Und
darf ich noch was hinzufügen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, auch wenn wir uns die zukünftigen Generationen anschauen. Und da kommen wir jetzt nämlich genau dahin, wenn wir sagen, wie unser Schulsystem aufgebaut ist und wie dann unsere Kinder schon indoktriniert werden. Beispiel jetzt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, schon seit einiger Zeit die Klimahysterie. mit NGOs natürlich, die auch Steuergelder bekommen, damit sie diese Klimahysterie auch in Schulen tragen, teilweise mit Projektwochen etc. Unsere Kinder werden ja indoktriniert in öffentlichen Schulen und möglicherweise würden sie dann gar nie, und das ist passiert bei denen, die nicht die aufgeklärten Eltern zu Hause haben, die ihnen auch ihre Sicht der Dinge auch beibringen und ihnen ein breites Feld an Meinungen sozusagen hier auch sie hören lassen. Das Problem ist, das ist eine Generation, wo ich mich sorge, dass die sich später gleich noch weniger aufstehen trauen, als welche, die natürlich schon einiges erlebt haben und das noch nicht so in den Schulen propagiert wurde, was jetzt hier auch die Regierenden uns als Ängste aufpropfen.
Also ja, diese Ängste, gibt es sogar schon neue Begriffe dafür, die Öko-Angst und so weiter, die bereits psychologisch schon eingeführt worden ist. Ja, also das ist stark im Kommen und das wirkt sicherlich. Nur, wie gesagt, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Angst und Sorge. Ja, und wenn man eben, und da kommen wir jetzt nochmal zurück zu unserer Umfrage, wenn man eben die Sorgen unserer Befragten betrachtet, die sie aber trotzdem antreiben, weil die meisten davon sagen, sie wollen aktiv werden, auf das werden wir später noch kommen, dann sind es die Einschränkungen der Grundrechte, die Massenmigration und der Krieg, die führend sind. Eine Frage an den Herrn Sellner. Hätten Sie das so erwartet, vor allem, dass Massenmigration weit abgeschlagen vorne liegt bei den größten Sorgen?
Ich habe es so erwartet und es bestätigt auch meine Vermutung, dass die Leute einen ganz guten Instinkt dafür haben, was das Hauptproblem ist. Und für mich ist natürlich die Massenmigration das Hauptproblem, da die Folgen unumkehrbar sind, da es hier nicht so sehr um die Frage geht, wie wir beherrscht werden, sondern wer wir überhaupt selber sind. Wir sehen ja, die demografische Fragmentierung, die Islamisierung, die ethnischen Bürgerkriegsszenarien, die wir jetzt schon in ganz Europa erleben. Ja, die man kann sagen, das Libanon- und Syrien-Szenario, das ist etwas, das unsere Demokratie, unsere Gesellschaft und Kultur, am Ende das Volk irreversibel zerstören kann. Wir sehen aber auch, das hängt auch zusammen. Denn du hast die Massenmigration über die Biodiktatur in Corona, maximale Einschränkung der Freiheitsrechte, maximale Überwachung. Also Proteste gegen Massenmigration werden damit auch eingeschränkt. Und der Krieg ist natürlich auch eine perfekte Ablenkung. Darin können sich die Mächtigen flüchten mit Notstandsgesetzen. Da kann man vielleicht auch die rechte patriotische Jugend dann in eine Front schicken. Dann hat man sie nicht mehr zu Hause. Das hängt alles zusammen. Und ich finde, diese drei Themen, das zeigt goldrichtig, dass die Leute den richtigen Instinkt haben. Ich breche aber neu auch die Lanze. Ich glaube, das ist ein multivektoreller Angriff der Globalisten. Die globale Gesundheitspolitik, Migrationspolitik, Informationspolitik, Währungspolitik, Wirtschaftspolitik. Aber ich halte den demografischen für den entscheidenden. Denn alle anderen Krisen kann man am Ende wieder überwinden. Alle politischen Missstände kann man irgendwann wieder loswerden, wurden wir auch in der Geschichte. Man kann die schlimmsten kulturellen, ökonomischen Täler, die kann man überwinden. Aber den Bevölkerungsaustausch, wenn er mal abgeschlossen ist, gibt es kein Zurück. Also ich finde, da liegen die Leute goldrichtig.
Ich komme jetzt nochmal zurück, was ich gerade eben sagte. Es haben eben viele der Befragten oder die meisten eben Ängste, aber eben trotzdem sind die meisten bereit, gegen Unrecht aufzustehen. Fast alle Befragten haben das Gefühl, mehr tun zu sollen, tun es aber nicht. Dann weiß man nicht wirklich, warum. Wir haben es ein bisschen versucht abzufragen mit den Hemmnissen, die ich vorher nannte, mit der Gemeinschaft und so weiter. Aber jedenfalls ist das eine sehr wichtige Erkenntnis, dass fast alle sagen, sie haben das Gefühl, mehr tun zu sollen. Und wenn man sie auch fragt, wie sehr sind Sie bereit, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen, dann ist die Skala beim Wert 8 von 10, also sehr, sehr bereit. Ja? Das heißt, es sieht eher so aus, als würde es mehr an Orientierung fehlen oder an, sagen wir mal, Umständen, als an den eigenen Willen, etwas zu tun. Und Sie sagen auch, fast alle erachten für sich persönlich friedlichen Protest als wichtig und generell als äußerst notwendig mit dem Wert 9 von 10. Also eine Frage an Stefan, was braucht es also jetzt, damit dieser große Wunsch nach Veränderung nicht in Frust verpufft, sondern realen Wandel verursacht?
Ich denke, das ist die Frage der Fragen, der wir heute versuchen, ein bisschen näher zu kommen, den Antworten ein bisschen näher zu kommen. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz zu dem Angstbegriff zurückkommen, denn ich glaube, dass die Leute, die diese Werte angegeben haben bei der Umfrage, weniger Angst haben vor realen Auswirkungen eines Kriegs. Ja, das sind Sorgen, das sind Motivatoren, dass man etwas tut. Aber ich glaube, die Angst vor diesem Terrorregime, im Inneren, dass man eben abgeholt wird von der Polizei, dass man das Konto verlieren könnte, dass man vielleicht Probleme mit seinen Kindern in der Schule bekommt, dass man mit diesem ganzen Repressionsapparat in Berührung kommt, mit dem verschiedene Leute in der ersten Reihe ständig in Berührung kommen, das, glaube ich, hemmt die Leute tatsächlich. Und deswegen drückt man sich ständig vor der Frage, ja, ich bin schon dabei, aber tun soll es wer anderer. Ich will mich jetzt nicht hinstellen und die Verantwortung übernehmen, denn das bedeutet, dass man dann ja derjenige ist, der rausgegriffen wird, der den Protest organisiert hat. Aber letzten Endes müssen die Leute, das wurde ja von Erich Hambach schon kurz so angeschnitten, die müssen verstehen, habt ihr den Schuss nicht gehört? Versteht ihr nicht, wo wir jetzt stehen im Jahr 2025? Es wird ein Krieg vorbereitet, es wird gar kein Geheimnis mehr drum gemacht, dass es eine Enteignung gibt. Es wird kein Geheimnis darum gemacht, dass von der Leyen den Kampf gegen die sogenannte Desinformation zum Hauptschlachtfeld der nächsten Monate und Jahre ausgerufen hat. Wenn sie Richtung Krieg gehen, dann werden sie alle Kritiker abräumen wollen. Das ist das Ziel, das sie haben, das kommunizieren sie ganz offen, und ich glaube, dass den Zuschauern, die diese Sendung auch sehen, klar sein muss, Freiheit bekommt man nicht geschenkt. Das war nie in der Geschichte so. Das ist uns keine Freiheit. Das ist irgendwie wieder so ein Zwischenstand, wo man sagt, ja, mit der Regierung kann ich noch eher leben wie mit der anderen Regierung. Und das ist so ein Zugeständnis, und unter denen geht es uns ja besser, weil die machen wenigstens dieses und jenes besser, aber das ist nicht Freiheit. Und Freiheit wird erkämpft. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich als junger Mann mal eine uralte Postkarte irgendwo in den Händen gehalten habe, da stand oben, wer nicht für Freiheit sterben mag, der ist der Kette wert. Und das bringt's jetzt, das ist ein alter Spruch, der aus Zeiten kommt, wo tatsächlich die Leute auf den Schlachtfeldern oder im Freiheitskampf gestorben sind. Das können wir uns heute schwer vorstellen in unserer Wohlstandsgesellschaft, aber im übertragenen Sinne für uns heißt das, man muss sich einsetzen, man muss für die Freiheit kämpfen, und wer das nicht tut und wer nicht dazu bereit ist, der muss sich eben damit abfinden, dass er Sklave bleibt. Und jetzt liegt es an den Machern, weil dazu kommen wir wahrscheinlich heute auch noch, dass es die Macher benötigt, dass es auch in einer Freiheitsbewegung Strukturen benötigt, dass die entsprechende Betätigungsfelder schaffen, wo die Leute sich einbringen können. Weil es ist nicht jeder ein geborener Macher. Es ist nicht jeder jemand, der sagt, ich gründe einen Fernsehsender oder eine Widerstandsbewegung oder ich finde Leute, die mit mir gemeinsam auf irgendwelche Fassaden klettern, um dort Bengalen und Transparente runterzulassen oder eine Großdemo zu organisieren. Das ist nicht für jeden vorgegeben, aber die Leute müssen mitmachen. Und ich sehe zwei Probleme, die wir vielleicht heute noch näher diskutieren könnten. Das eine ist, wie bringen wir die Leute dazu, eben diese Angst vor dem Regime zu überwinden, ihnen zu sagen, ihr braucht keine Angst haben. Wenn man sich darauf einstellt, dann kann man mit allen umgehen. Und wie kriegen wir die Macher dazu, endlich die Verantwortung zu übernehmen, zu machen und nicht auch infantil sich hinzusetzen und sagen, ja, aber der tut ja nichts und der tut ja nichts und wir machen ja alle zu wenig und eigentlich bräuchten wir mal ein Konsumentennetzwerk und eigentlich bräuchten wir eine Widerstandsgruppe und eigentlich bräuchte man eine neue Partei. Machen. Wenn die Macher nicht machen, dann wird es keiner tun. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache.
Ich finde diesen Punkt so entscheidend, was gesagt wurde. Freiheit bekommt man nicht geschenkt. Das ist genau der Punkt, weil eine geschenkte Freiheit kann auch wieder weggenommen werden. Das ist keine Freiheit, das ist ein Auslauf, den man bekommt, und der wird immer enger. Ich glaube, dass es wirklich völlig richtig ist, entscheidend auch zu verstehen, es braucht diese Macher, und die wird es auch immer geben. Ich will nur einen Begriff einführen, den ihr sicher alle kennt, der auch für, glaube ich, den Rest der Debatte spannend sein könnte. Das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel. Es ist immer so, dass 80% sich führen lassen, mitmachen, und 20%, die machen den Ausschlag. Hat man bei der Umfrage gesehen, da fiel es mir gerade ein, 100.000 gesehen, 20.000 machen mit. Aber das ist überall so. 80% des Alkohols wird von 20% der Alkoholikern getrunken, 80% der Autounfälle werden von 20% der Autofahrer verursacht. Wir tragen 20% unserer Kleidung, 80% der Zeit. Das heißt, diese 20%, die sind entscheidend. Und von diesen 20%, die mitgemacht haben, gibt es wieder 20%. Und die müssen wir erreichen und die müssen aktiv werden. Und ich glaube, der erste Schritt ist es, das Wort Mann aus dem Wortschatz zu streichen. Man sollte, man müsste, man könnte. Nein, wir müssen. Das ist der entscheidende Punkt, und der Schalter muss umgelegt werden.
Oder ich mache. Also wir, ich, auf sich bezogen, nicht immer die anderen und dieses anonyme
Ja, aber das Problem sind doch auch die richtig. Ressourcen. Also es geht ja um Zeit und um Geld. Wenn du das nicht hast, dann kannst du auch nichts machen. Die Leute werden immer mehr unter Existenzdruck gesetzt. Manche haben 2, 3 Jobs, um noch über die Runden zu kommen. Die Inflation galoppiert. Das heißt, der Verdienst wird immer geringer, der Realverdienst. Und jetzt in dieser Umgebung soll jemand also die Zeit und das Geld sozusagen locker machen oder aufbringen, um also da größere Potenziale zu bewegen. Das sind halt ganz reale Probleme auch. Und für diejenigen, für die es geht, das ist für die ein riesiger Glücksfall, wie zum Beispiel für Sie, ja. Und das ist schwierig, das sozusagen von jedem einzufordern. Das darf man auch nicht übersehen. Wo soll die Zeit herkommen? Wo soll das Geld herkommen? Wo sollen die Nerven herkommen? Wo soll auch die juristische Rückendeckung herkommen? Ja, also es ist ja auch so, dass wir immer mehr eingeschüchtert werden von den Systemen, ne? Durch Verhaftungen, durch Hausdurchsuchungen, durch diesen ganzen Terror. Ich weiß nicht, einmal im Jahr oder jedes halbe Jahr gibt es in Deutschland 170 Razzien. Ja, also so, das ist ja alles Absicht. Das sind ja, der Staat zeigt uns quasi die Instrumente. Und womit wir wieder beim Thema Angst wären, ja. Aber das muss man alles aushalten. Die Ressourcen muss man haben, Zeit, Geld, die Nerven ist auch eine Ressource und den Mut und so weiter. Das kann man also
aber machen. Aber ich glaube, dass zum Beispiel historisch betrachtet der größte Widerstand immer dann war, wenn den Leuten die Dinge genommen wurden. Also wenn wir uns ansehen in der Weimarer Republik, da gab es so viele Bewegungen, politische, radikale Bewegungen von ganz links bis ganz rechts, um in den heutigen Kategorien zu sprechen. Und dort waren so viele Aktivisten und politische Überzeugungstäter, Straßenkämpfe, bürgerkriegsähnliche Szenarien. Aber auch in der DDR hatten die Leute wahrscheinlich nicht den Wohlstand, den wir heute haben und die Absicherung. Und sie sind trotzdem auf die Straße gegangen. Sehen wir uns im Nahen Osten an, ganz egal welche Seite. Man kann sich die israelische Seite ansehen oder die Palästinenser. Naja, die haben kein Sicherungsnetz. Also die Leute, die in Israel leben, können nicht sagen, ich will juristische Absicherung, dass ich nicht von einem Selbstmordattentäter gebombt werde. Oder die Palästinenser bei der Hamas, die im Untergrund leben, können auch nicht sagen, ich will juristische Absicherung. Die machen Widerstand, weil ihnen klar ist, welche Stunde geschlagen hat. Und ich glaube, dieser Bewusstseinsprozess fehlt bei uns, dass den Leuten klar ist, dass es jetzt wirklich ans Eingemachte geht. Es geht nicht um eine Verschönerung des Lebens. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie dieses und jenes erhalten wollen. Es geht um Sein oder Nichtsein. Die biologische Frage von Martin Sellner, heute schon angesprochen, ist eine entscheidende. Es gibt kein Europa mehr, so wie wir das kennen, in einer Generation, wenn es nicht jetzt in den nächsten Jahren gedreht wird.
Aber wenn man schon mit dem Rücken an der Wand oder in der Ecke steht, wie im Gazastreifen, wo es ums nackte Überleben geht, wo es um Nahrung geht, um Überleben, um Wasser, dann wird natürlich Widerstand mobilisiert. Ja, aber den Leuten hier im Westen, den kann man noch eine ganze Menge nehmen, ohne dass sie wirklich auf die Straße gehen oder sich wehren. Ja?
Ich hätte die Sense, aber als
Entschuldigung, die Frau Hunger noch. Doktor. Ja. Zeigt schon lange auf.
Ja. Nein, ich würde nur sagen, eben, was Sie auch gesagt haben, das ist definitiv auch eine Angst, die so in der Bevölkerung ist oder auch ein Ohnmachtsgefühl, höre ich da total heraus. Nur ich sage immer so nach dem Motto, geht nicht, ist immer ein Mangel an auch Fantasie. Und ich denke, wenn wir jetzt eben genau, und J. Edward Griffin, der hat die Red Pill Academy in den USA gestartet, der hat auch gesagt, in einem großartigen Interview mit Dale Bigtree, der den Film Wächst gemacht hat. Das ist ein großartiges Interview, kann ich jedem empfehlen. Jede große Veränderung in der Geschichte der Menschheit ist immer gemacht worden von den 10-15%. Ja? Und es braucht diese Leute und es braucht dafür 1% Visionäre, die eben diese 10-15% ins Boot holen. Und dann kann man eine große Veränderung erreichen. Das ist das eine. Und wenn jetzt diese 1% bevölkerungstechnisch weltweit gesehen diese Ideen, diese Visionen haben, Leute ins Boot holen, auch vielleicht Menschen ins Boot holen, die dann helfen, zum Beispiel eine Großkundgebung zu finanzieren auch, ja. Wenn man dann schafft, dass man auf den gemeinsamen Nennerprinzip, ist uns schon gelungen, mehrere Parteien, mehrere unterschiedliche Graswurzelbewegungsgruppen auch auf die Straße zu holen, dann ist Großes möglich. Und ich denke, da braucht es wieder diesen Ansatz, dass sich da eben die Macher auch an einen Tisch setzen, den gemeinsamen Nenner definieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man unbedingt bringen muss, denn das ist ja möglich und das war schon möglich und das kann man noch größer möglich machen.
Ich würde auch gern, wenn ich kurz noch replizieren darf, also ich stimme völlig zu, Brot und Spiele sind das Problem, Die Bevölkerung ist sediert durch Wohlstand, der bricht jetzt weg überall. Deshalb auch die Panik der Mächtigen. Weil sie wissen, wenn diese Wohlstandsbestechung aufhört, wie bei einer Operation, wenn da nicht ständig weiter das Anästhetikum fließt, dann wachen die Leute auf. Ich will aber aus diesem Knappheitsdenken raus, weil es ist nicht knapp, die Ressourcen, die wir haben. 10 Millionen Menschen, mindestens in Deutschland, metrisch messbar, haben die AfD gewählt. Das ist ein Land in der Größe von Schweden. Schweden hat ein Bruttoinlandsprodukt von über 500 Milliarden. Diese 10 Millionen, stellen wir uns vor, jeder von denen zahlt im Monat 1 Euro, was das für ein Budget ist. Also es mangelt aus meiner Sicht noch nie an Geld. Es mangelt immer daran, dass Leute einen Schritt vorangehen. Die 10 Millionen in Deutschland, was haben die für einen Fuhrpark, für Infrastruktur, für Unternehmen, für Wissen? Da sind unglaubliche Schätze vorhanden. Es fehlt an Leuten mit Ideen und Mut, die vorangehen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich glaube, Stefan kann es auch sagen, keiner hat uns irgendwas geschenkt. Keiner hat gesagt, hier hast du Sicherheiten, hier hast du Kredite. Wir haben diesen Schritt getätigt, das hat jeder von uns gemacht. Das ist wie in dem Indiana Jones Film, die Szene, falls ihr die kennt, kurz vor dem Heiligen Gral. Da muss man über diesen Abgrund. Du musst einen Schritt machen ins Nichts und dann ist eine unsichtbare Brücke. Aber wenn du diesen Schritt nicht machst, dann wirst du ewig vor diesem Abgrund stehen bleiben. Und ich glaube, wir brauchen mehr Leute. Wir müssen den Mut machen, wenn du eine gute Idee hast, wenn du authentisch bist, wenn du diesen Schritt machst, dann wird es eine breite Masse geben, die immer breiter wird, die dich auffängt und vorantreibt. Also es ist ein Mangel an Ressourcen, aber es ist vor allem ein Mangel an der Ressource Mut und Entschlossenheit. Nicht so sehr an Geld, würde ich sagen.
Und wir dürfen nicht warten, bis wir im Kriegszustand enden. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo alle dann auch zustimmen werden. Die digitale Versklavung, die wird nämlich der nächste Schritt sein, dass wir dann, wenn wir zu spät dran sind, dann uns wirklich nicht mehr rühren können. Und dann wirklich ein Problem. Also da geht es jetzt nicht nur um die digitale Währung, da geht es um die Identität. Da geht es um all das, was uns, wenn wir das nämlich verkennen, das Problem, das kann uns wirklich lähmen. Und wenn wir da jetzt rechtzeitig aufbegehren gegen all das, was natürlich auch wiederum aus der EU-Kommission kommt. Wir wissen auch, die Parlamentarier dort sind ja nicht die, die Gesetzesentwürfe einbringen. Es ist die Kommission, die das tut. Und das ist eigentlich ein Scheinparlament in der EU. Wir sind natürlich auch dann in der EU und glauben, dass wir da alles immer umsetzen müssen. Wir könnten genauso, da braucht man keine EU-Fragen, aus der Genfer Flüchtlingskonvention, Zusatzartikel 1967 aussteigen. All diese Dinge wären möglich. Merit-Order-Ausstieg wäre möglich. Nur wenn wir einmal in dieser digitalen Versklavung drin hängen oder auch Social Credit System, dann haben wir wirklich ein Problem, ob wir unser Auto noch tanken können, weil wir es nicht mehr vielleicht tanken können, weil unsere Kreditkarte oder unsere auch Handy Digitalwährungszahlungsmodalität eingeschränkt ist an dieser geografischen Stelle. Und das ist etwas, ich habe mich unlängst mit einem Freund, der sehr versiert ist, unterhalten, hat gesagt, wenn wir das jetzt verkennen bei allen Themen, und ich bin total in diesem Gesundheitsthema drin, UN-Organisation, WHO mit ihren neuen Vertrag und alten Vertragsgeschichten, die jetzt mit Änderungen daherkommen, das ist das eine. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht verkennen, was diese E-Identitätsgeschichte auch als darüber Damoklesschwert verursacht.
Ich möchte nur ganz kurz noch schon ergänzen, wir wenden uns ja jetzt mit einer Botschaft an zwei Zielgruppen. An die Macher, die müssen mutiger werden, da schließe ich mich voll an, aber auch an die normalen Leute, die Unterstützer, die dürfen auch ein bisschen mehr tun. Es redet niemand davon, dass jetzt alle hauptberuflich Journalisten oder Autoren oder Aktivisten sein sollen. Dafür würden zweifelsohne die Ressourcen fehlen, da stimme ich zu. Aber ein bisschen mehr Anteil nehmen an den Leuten, die jetzt schon etwas tun, und die Macher müssen sich auf die Bedürfnisse, deswegen ist diese Umfrage so wertvoll, danach ausrichten, was die Leute wollen.
Also muss ich unbedingt noch einen Punkt ergänzen, sorry. Ich bin da gar nicht so pessimistisch, weil du hast vorher gerade von diesen 1% in etwa Visionäre gesprochen, die wir bräuchten, um die Wende
die wir schon haben.
Zu starten. Und die haben wir ja längst. Wir haben 50 Millionen Graswurzelbegegnungen weltweit, die zum Teil aus 3, 5, 10, 100 Personen bestehen. Das heißt, bezogen auf, wenn wir jetzt vielleicht 8 Milliarden Menschen sind, haben wir als Anzahl der Menschen das 1%, die echt jetzt schon was machen. Die Visionäre, die machen es ja schon. Und vielleicht ist es da noch so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen dem, was wir einfach in der Öffentlichkeit wahrnehmen, weil darüber wird eben nicht berichtet. Und ich glaube, es gibt so viel, was wir gar nicht wissen, was schon passiert, dass wir uns dann vielleicht nicht zu sehr in diese Angstthematik und Pessimismus hineinstürzen dürfen. Und wie gesagt, es geht nur um Bewusstsein. Wenn man es selber nicht versteht, dann kannst du auch nichts machen. Und Lisa Fitz hat ja mal gesagt, sie hat mehr Angst vor der globalen Verblödung als vor der globalen Erwärmung. Und dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen.
Also die Daten sprechen da jetzt ein bisschen andere Sprache. Ich wollte jetzt schon mehrmals einwerfen. Jetzt hole ich aus. Und zwar einerseits habe ich ja vorher gesagt, die Leute, die wir befragt haben, wollen alle etwas tun. Es mangelt nicht daran, dass irgendjemand, glaube ich, von denen nicht kapiert hat, in was für einer Situation das wir stecken. Das ist mal das eine. Und das andere ist, 3/4 der Befragten sagen, dass sie sich starke Persönlichkeit wünschen, die für Veränderung sorgen. Also sie sind scheinbar nicht da, zumindest nicht in ihren Augen. Und das ist schon eine sehr wichtige Sache, denn scheinbar sind sie ja doch dann nicht so sichtbar oder machen ihre Arbeit da nicht so sichtbar, wie auch immer man es sagen kann. Oder sie genügen halt denjenigen, die da zusehen oder die bei der Umfrage teilgenommen haben, nicht, dass die starken Persönlichkeiten die anderen aus dem Sessel herausholen und motivieren. Also vielleicht mangelt es ja doch an starken Persönlichkeiten, zumindest an Führungspersönlichkeiten, die sich hervortun, wo die Menschen dann das Gefühl haben, ja, denen schließe ich mich an, weil ich will ja was tun. Wie gesagt, das sagen ja alle, sie wollen was tun, aber sie wirken da eher etwas orientierungslos und ja, warten da. Und wie gesagt, 3/4 sagen, sie warten auf starke Persönlichkeiten, die für Veränderung sorgen und vermutlich auch, denen sie sich anschließen können.
Die werden aber nicht kommen, die Starken noch mehr. Es gibt ja genügend, die machen auch was. Und für mich ist es einfach ein Abgeben von Verantwortung. Ja, wenn der Richtige plötzlich dann sichtbar wird für mich, dann schließe ich mich schon an. Ja, wenn es die noch nicht gibt, dann muss ich mir halt einen suchen. Es gibt genügend Führungspersönlichkeiten, wenn ich denn schon einen brauche. Es gibt viele, die brauchen keine Führungspersönlichkeit, die machen es eben auch schon. Also ich bin da eben, wie gesagt, nicht so pessimistisch und ich verstehe ehrlich gesagt diesen Aspekt der Umfrage, da habe ich fast ein Problem damit, dass so viele sagen, ja, ich brauche jetzt eine neue Führungspersönlichkeit, weil es gibt genügend. Man, die Anwesenden hier mal ausgenommen, ihr macht hier eh alle auch genug. Aber da könnte ich jetzt bis morgen früh noch aufzählen, wie viele Persönlichkeiten es sichtbar gibt.
Sehen Sie das auch alle so, dass es genug gibt, oder Sie nur zu wenig sichtbar sind?
Sehe ich auch so. Also eigentlich stimme ich Ihnen da voll zu. Es gibt ein großes Angebot an allen möglichen Aktivisten, politischen Aktivisten, journalistischen, finanziellen Aktivisten. Also man kann da eigentlich aus einem großen Angebot wählen quasi, ja, als kritischer Mensch und sich irgendwo anschließen. Aber das kippt eben auch leicht in so ein Konsumdenken seitens der Menschen, dass sie sagen, ja, ich lasse den mal machen, der kann das besser als ich und so. Ich kriege manchmal so E-Mails geschickt, also von Lesern oder auch Kommentare unter Videos. Machen Sie doch mal eine Demonstration, Herr Wisniewski, gegen irgendein Gesetz oder so, ja, so nach dem Motto, wofür kauft man deine Bücher, jetzt mach mal, ja. Und die setzen sich gerne aufs Sofa, gucken in den Fernseher oder YouTube und schauen dann bei der Demo zu, die ich dann organisiert habe. Ja.
Sind die Couch-Aktivisten, die es eben auch durchaus gibt, ganz gewiss. Ja. Ich wollte nur vorher noch kurz eines sagen. Also ich glaube auch, dass es, so wie Sie das sagen, dass es die Führungspersönlichkeiten unterschiedlicher Graswurzelbewegungsgruppen ja gibt. Und ich glaube, dass die Menschen sich, und das kam ja auch heraus, dass also eine Spaltung nicht gut ist, ich glaube, dass die extrem linke Seite etwas ganz gut macht. Die sind nämlich so, dass sie extremst ihre Inhalte wechselseitig teilen und auch zusammenarbeiten, wenn es dann um irgendwelche Geschichten geht und um Informationen rauszubringen oder auch unterschiedlich ihre Aktionen zu bewerben, sagen wir mal so. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, das ist auch, wo die Menschen sich weniger Spaltung auch in dieser Widerstandsbewegung wünschen, wenn wir noch mehr schaffen auf dem gemeinsamen Nenner, dass wir so klar definieren, heute geht es um Frieden oder heute geht es um Gesundheit und dass man da noch mehr Zusammenarbeit dieser Führungspersönlichkeiten innerhalb der Bewegung, innerhalb diesen vielen Graswurzelbewegungen auch findet und dann auch da und dort gemeinsames Großes macht. Aber es reicht eben auch, das Kleine, wo man sich wirklich 100% wohlfühlt, in Gruppen, wo man sagt, da ist man total unter seinesgleichen, wenn die dann auch, wenn denn wieder irgendwelche, wir haben es bei Corona gesehen, hat bei uns in der Impfpflicht gegipfelt. Wir hatten das einzige Land, das da mir bekannt ist, mit dem Lockdown nur für Ungeimpfte jetzt im westeuropäischen Raum. Also wenn da jetzt genug kleine Bewegungen mit ihren Führern in diesen Graswurzelbewegungen, mit ihren Führungspersönlichkeiten hier sagen, da machen wir nicht mit, da gehen wir nicht, da gehen wir ohne Maske zu 20. ins Geschäft einkaufen. Es fängt mit solchen kleinen Aktionen an, ja. Dann ist da ja natürlich auch schon viel zu reißen. Aber für wirklich wichtige Themen, glaube ich, braucht es diesen Zusammenhalt dieser eh schon daseienden Führungspersönlichkeiten.
Ich glaube ergänzend, dass die Führungspersönlichkeiten in vielen Bereichen, es gibt fraglos ganz viele Macher, aber in vielen Bereichen, die, wo die Bedürfnisse liegen, was wir bei der Umfrage sehen, Gemeinschaft, Absicherung und so weiter, dass man sich dort mehr Macher erhoffen würde, die Verantwortung übernehmen. Und ich bin mit sehr vielen dieser Persönlichkeiten ja in Kontakt. Aber dort sieht man natürlich, was hat das System die letzten Jahre gemacht. Die haben alle versucht abzuräumen, die sich um diese Bedürfnisse angenommen haben. Nehmen wir Michael Ballweg her. Er hat es am besten geschafft und organisiert, diese Großdemonstration, zuerst in Baden-Württemberg, dann in Berlin, wo er 1 Million Menschen auf die Straße gebracht hat. Das war ja harte Arbeit. Das war ja nicht nur, dass er sich hinstellt und sagt, ja, wir haben 3 Leute auf YouTube kommentiert, ich soll eine Demo machen und jetzt mache ich halt eine, sondern der ist halt ganz Deutschland abgefahren, hat die Leute ins Boot geholt, hat sie überzeugt, dass man gemeinsam in Kooperativen zusammenwirken mehr erreichen kann. Und das System ist gnadenlos auf ihn draufgefahren, ewige U-Haft, jetzt Dutzende Prozesstage, Konten eingefroren. Also man sieht, wenn jemand wirkungsvoll Gemeinschaft verbindet, dass er fertig gemacht wird. Martin Sellner ist ja auch ein gutes Beispiel, der junge Leute verbinden wollte, verbunden hat, zu Aktivismus motiviert hat, totale Repression, Dutzende Kontokündigungen, sind wir schon bei 100, ich weiß es nicht, ja, Hausdurchsuchungen, endlos, Deplatforming, alles Mögliche. Und ich glaube aber trotzdem, dass die Macher durchaus mehr Selbstbewusstsein haben dürfen und sagen dürfen, wir gehen jetzt voran, wir übernehmen diese Verantwortung und wir spielen es nicht zurück. Es wurde der Begriff gesagt, Couch-Aktivisten. Ich glaube, die meisten Leute, die heute zusehen, sind solche sogenannten Couch-Aktivisten. Ich will das aber gar nicht negativ so sagen, sondern sie haben nicht die Möglichkeit, in ihrer Lebensrealität jetzt mehr zu tun. Sie haben nicht die Fertigkeiten, sie haben nicht den Mut, sie haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, aber die müssen zumindest unterstützen. In irgendeiner Form auch immer. Die Videos weiterteilen, die Aufklärung weiterbringen, zu spenden, zu konsumieren, mal den Mund aufzumachen, wenn man auf Ungerechtigkeiten stößt. Das ist das Mindestmaß. Aber mehr werden die momentan nicht tun. Und dann gibt es viele Leute, die wollen was tun. Das sind wahrscheinlich die 20.000. Die dürfen auch was tun. Aber die Macher, die dann wirklich die Leute, die Punkte verbinden, die Gruppen verbinden, die vorangehen, das ist, glaube ich, schon entscheidend. Und da sehe ich zumindest, dass eine große Zurückhaltung da ist, weil man will ja nicht ständig vorangehen. Man will ja kein Führer sein. Man will ja nicht die Leute bevormunden. Wir denken ja alle anders. Wir würden ja sehr gerne mit vollwertigen, selbstbestimmten Menschen arbeiten. Aber die wollen eben Leadership, wie es in der Wirtschaft heißt. Und wenn die Leute nicht vorangehen, die dazu berufen sind, dann stehen wir in der Pattsituation, wo wir, glaube ich, gerade sind. Ein gutes Beispiel war vor Monaten, wurde an mich schon herangetragen, im August soll 5-Jahres-Jubiläum Riesendemo in Berlin sein. Aber ich habe nicht rausgefunden, wer die Demo veranstaltet und wer sie organisiert. Der Grund ist, wer sie zuletzt organisiert hat, hat noch immer mit Prozessen zu kämpfen, sind wir wieder bei Michael Ballweg. Also ist es eine lose Kooperation. Ich kann schon jetzt sagen, das wird nicht abheben, weil das Gesicht fehlt, weil derjenige fehlt, der die Leute hinbringt. Die Menschen ticken halt ebenso. Sie wollen Identifikation mit Persönlichkeiten. Das können wir jetzt gut finden oder wir können schlecht finden. Aber es ist Realität. Ich befürchte, das menschliche Wesen möchte Personen, mit denen man sich identifiziert und für die man bereit ist, auch mitzugehen und mitzukämpfen.
Ja, ich finde das gut. Also wir brauchen da einfach niederschwellige Möglichkeiten.
Ja.
Wir können nicht verlangen, jeder muss jetzt ein Führer werden oder jeder muss einen Verein gründen oder macht doch mal eine Großdemo in Berlin oder sowas, ja. Sondern du kannst mit ein paar Mausklicks Widerstand leisten. Du
genau.
kannst unterstützen, du kannst posten, du kannst, 5 Euro spenden oder mehr, je nachdem, was in deinen Möglichkeiten liegt. Und diese Ausrede, ich kann nichts tun, die gibt's deswegen nicht. Das ist nämlich ganz wichtig.
Glaub ich auch.
Denn wenn man das betrachtet, was ich auch zum Teil vorhin angesprochen habe, wenn die Aufgaben zu groß werden, dann gibt's viele Ausreden.
Ja,
ja? Also wenn man sagt, du bitte gründe doch mal eine neue Partei oder mach die nächste Großdemo in Berlin, dann gibt es haufenweise und auch berechtigte Ausreden. Aber wenn man sagt, du nimm doch deine Computermaus und teile mal ein paar Beiträge, schreib einen Leserbrief oder spende 5 Euro an auf 1 oder am besten mehr, natürlich, ja, dann ist es leichter. Dann gibt es keine Ausreden mehr. Also es gibt einfach keine Ausreden, nichts zu tun und sich nicht zu engagieren. Ja, aber nur, wenn man die Latte zu hoch hängt, das sollte man wegnehmen. Man darf nicht verlangen, zu große Sachen von den Leuten verlangen. Ja?
Dem stimme ich völlig zu. Und da will ich auch selbstkritisch werden. Vor allem, muss ich sagen, hat mich die Umfrage natürlich vor allem als Aktivist ein bisschen getroffen. Wenn man Berichterstatter ist, hat man die Aufgabe der Berichterstattung, aber als Aktivist will man die Leute auch zur Aktion bringen. Wenn er da die Diskrepanz ist zwischen der hohen Bereitschaft, was zu tun, dann aber der für uns alle wahrnehmbaren Fehlen von Aktionen, aktivistischen Strukturen, dann ist da wirklich ein Problem. Und ich glaube, das muss ich auch selbstkritisch sagen, vielleicht auch wir alle, es braucht mehr direkte, einfach geschnürte Pakete, Aufrufe, Anleitungen, wie jeder niederschwellig aktiv werden kann. Also wenn du hier nur das Zusehen hast und dann unsere Call to Actions, wie man so schön sagt, spenden und teilen, sagt halt jeder, okay, ist recht schön, ist gut und wichtig, aber da braucht es auch Zwischenstufen zwischen dem und auf dem Brandenburger Tor zu stehen. Ich glaube, das muss unsere Aufgabe sein. Wir müssen den Leuten einfache Pakete, Do-it-yourself-Pakete in die Hand geben. Wie gründe ich einen Freundeskreis? Kein Verein, eine einfache kleine Gruppe zu Hause. Wie kann ich wo Aufkleber bestellen, Flugzettelorganisationen machen, Briefe schreiben, Protestbriefe an die Regionalzeitung? Es gibt eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Oder auch nur einen Argumentationsleitfaden, wie ich in meinem Umfeld meine Verwandten, meine Freunde überzeugen kann. Das bräuchte so ein ganz einfaches Aktivismuspaket, ein Widerstandspaket, das man den Leuten dann zuschicken kann, ihnen ermöglichen kann. Dann aber kann man auch viel stärker fordern, mach das und tu das. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Selbstkritik an uns. Wo haben wir nur die Bühnen? Wo finden wir uns in der Rolle als Berichterstatter oder ich als lesereisender Aktionsvorturner ab? Finden uns fast schon ein bisschen ein in solche Routinen der Aufmerksamkeit, auch der Vermarktung. Und wo haben wir noch echte, konkrete Angebote, an die Leute aktiv zu werden, sich einzubringen? Das nehme ich mir selbstkritisch mit aus der Sendung auch jetzt und auch aus der Umfrage, viel stärker die Leute anzusprechen, aber ihnen auch Stufen zu geben, dass sie wirklich was machen können.
Das ist auch etwas, was ganz klar in der Umfrage herausgekommen ist. Die Leute wollen im Alltag wirken, also es soll im Alltag integrierbar sein, es soll nicht zu viel Aufsehen sein, Aufsehen erregen, es soll nicht zu viel Aufwand sein. Und auch auf die Frage, wie würden Sie Ihren aktuellen Proteststil beschreiben, sagen mit Abstand die meisten im Alltag, im Kleinen? Also es kommt ganz klar heraus, oder eben es sagen doppelt oder viermal so viele, sie wollen lieber Projekte unterstützen, als selbst welche zu machen. Es kommt ganz klar heraus, dass die Leute einfach, ja, eben im Kleineren wirken wollen, dass das mitlaufen sollte eher und einfach niederschwellige Angebote hier sein sollten. Eine Frage an Sie, Herr Hambach, was glauben Sie, hat das Sinn, wenn ganz viele ganz wenig oder ganz im Kleinen etwas tun? Oder muss es das große Laute sein?
Also ich denke mal, dass dieses große Aufzeigen mit großen Demos und dieser sichtbare Widerstand ist sicher, ich sage es mal ganz nett, für das Problembewusstsein, hoppla, da passiert ja wirklich was. Aber die Frage hat sie schon in sich beantwortet. Natürlich ist es viel, viel wichtiger, die Dinge im Kleinen zu tun. Und ich bin eben auch der festen Überzeugung, neben aller Aufklärung und auch einem zumindest intelligenten, bewussten Widerstand, da gehe ich schon mit, ist es viel, viel wichtiger, dass wir nicht das alte System jetzt immer noch bekämpfen und dieses System ändern wollen. Wir sollten uns eben abwenden von diesem System, die Energie abziehen und eben mit diesen vielen kleinen Projekten, Aktionen die neue Welt aufbauen. Da bin ich wieder bei diesen 50 Millionen oder mehr Bewegungen. Es gibt so viele einzelne Menschen und jeder wird zum richtigen Zeitpunkt, wenn seine eigene Not groß genug ist unter Umständen, dann den Impuls verspüren, oh, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich wirklich was machen. Also absolut, ich kann die Frage nur so beantworten. Es ist für mich am allerwichtigsten, dass diese unzähligen kleinen Aktionen im Alltag, im Kleinen, sind für mich viel, viel wichtiger im dem, was es bewirkt, als wir eben die eine große Aktion oder andere große Aktion, die kann man schon auch mal machen. Und auch die großen Aktionen kann man dann doch besser juristisch vorbereiten und mit mehr Plan angehen. Also es ging einiges nach hinten los, weil es eben auch blinder Aktionismus war. Und da muss man auch ein bisschen mehr Vorbereitung, Pakete anbieten. Aber die kleinen Dinge sind es am Ende des Tages. Je mehr Menschen das verstehen, umso schneller wird es die Wende auch gelingen. Und ich will was Neues aufbauen und nicht das Alte ändern oder bekämpfen.
Also da jetzt auch konkret das Beispiel dazu, was wir jetzt eben gehört haben, ist grandios gut gelungen, auch zum Beispiel Flyer, Aufklärung über die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften und über den neuen Pandemievertrag. Da gab es einen super Flyer von Dr. Beate Sibylle Pfeil und der hat sich so oft verbreitet, weil der Aufruf hat genau darin bestanden, schicken Sie das Ihren Regionalpolitikern, gehen Sie damit zu Ihrem Bürgermeister, der einer Partei angehört, der das dann der Bundespartei rückmeldet. Habt ihr das gehört? Weil mir hat mein lieber Bürger aus meiner kleinen Gemeinde berichtet, das ist gar nicht so ohne. Und so kamen sogar Parteien, wo man sagt, die regierenden Parteien würden das abschmettern, wenn sie das von der Opposition geliefert bekommen, haben dann plötzlich von vielen aus ihrer Partei stammenden Leute aber dann gehört, du, da gibt es wirklich Bedenken, liest dir das mal durch. Also es ist schon im Kleinen weitergetragen worden. Das ist so eine Sache, also im Kleinen. Und ich habe zum Beispiel vor 4 Jahren einen Vortrag gehalten mit dem englischen Titel Reclaiming Science through Grassroots Movement. Das heißt also, wie können wir uns die Wissenschaft wieder auf unsere Seite holen? Wie können wir wieder die Wissenschaft auch für uns beanspruchen mit Graswurzelbewegung? Und das sieht man auch mit diesen vielen Aufklärern, gerade nach der Corona-Krise, wo jetzt die Daten ans Licht kommen, weil sich dort eine Gruppe gezeigt hat, die da dran geblieben ist, pathologische Ergebnisse zu veröffentlichen, Herzstudien zu veröffentlichen und so weiter. Das heißt, hier kommt von kleinen Gruppen, jetzt ich spreche vom Medizinsektor, so viel jetzt ans Licht, was natürlich jetzt im Großen auch dann medial durch die tollen unabhängigen Medien, ich möchte es nicht alternative Medien nennen, sondern unabhängige Medien, die eben auch unterstützt werden müssen durch die SEA. Da möchte ich auch immer wieder aufrufen, dass es genau diejenigen sind, die diese Informationen dann an die Bürger bringen, weil da ist jetzt nicht genau der Punkt, wie können wir mehr Väter und Mütter motivieren, jetzt nicht nur Ältere, auch dann auf die Straße zu gehen, die eh ihre Pension haben und ihren Job nicht mehr verlieren können, indem es eben unabhängige Medien gibt, die diese Informationen bringen, dass zum Beispiel nachweislich das zu Herzmuskelentzündung bei Jungen geführt hat. Das müssen Eltern hören, die sagen, ja, aber mir hat mein Arzt das nicht gesagt. Und dann kommen wir zum Volkszorn. Der wird dann auch rausgekitzelt, weil sie die Information bekommen. Und dann kommen sie auch mehr in die Tätigkeit. Und da ist eben, das ist ein Gesamtes, was man sehen kann, was im Kleinen startet, beziehungsweise Informationen, die dann rausgehen, die man dann bekommt. Und sobald man sie hat, kann man sagen, da mache ich eine kleine Aktion, siehe WHO-Aufklärungsblatt beim Bürgermeister in der kleinen Gemeinde oder ich schließe mich dann einer großen Demo zu dem Thema an, wenn sie denn stattfindet. Ja? Und das ist etwas, wo man sehr, sehr verbindend diese Punkte auch mit einbeziehen kann, dass es eben gerade diese Information braucht, weil wenn ich es nicht weiß, kann ich mich nicht drüber aufregen und darüber auch sagen, ich ändere jetzt was oder ich möchte Änderung.
Gerade der Punkt Information. Herr Wisniewski, eine Frage an Sie. Es hat sich ganz klar gezeigt, dass die Menschen der Information und der Aufklärung enorm viel Wert beimessen. Wenn man Sie zum Beispiel fragt, was würden Sie überhaupt unter friedlichem Protest verstehen, dann antworten ganz viele, dass es eben Informationen kritisch hinterfragen ist oder offen seine Meinung sagen. Ja? Oder auch wenn man sie fragt, was können sie sich am meisten für sich vorstellen, grundsätzlich, wenn es um Protest geht. Und dann sagen halt eben auch wieder die meisten offen seine Meinung sagen, Alternativmedien konsumieren, aktiv informieren und auch diese Informationen verbreiten. Und 45% glauben auch, dass Unwissenheit ein großer Grund ist, warum es zu keinem breiten Protest in der Gesellschaft kommt. Also es kommt immer wieder dieses Thema Information. Wie wichtig oder wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig ist Information im Protest oder im friedlichen Protest?
Ja, das ist natürlich das A und O. Also damit muss es anfangen. Ohne Information wird gar nichts entstehen. Also die Leute müssen aufgeklärt werden, die müssen informiert werden. Aber das Problem ist ja auch, wir befinden uns bereits jetzt in einem Informationskrieg. Das heißt also auch Information, nicht nur Angst, auch Information kann eine betäubende Wirkung haben. Das sehen wir dann, wenn wir mal betrachten, was im Fernsehen alles auf uns einprasselt, in der Zeitung, im Internet. Es ist ja absolut verwirrend. Auch das hat eine betäubende Wirkung. Das ist bereits ein Informationskrieg. Die ganze Propaganda, die auf uns einstrahlt. Und in diesem Umfeld bewegen wir uns mit unserer alternativen Information. Das wird uns ja auch jeden Tag wieder bewusst, wenn wir dagegen ankämpfen. Aber ein großer Teil dieser Verwirrung wird ja auch absichtlich geschaffen, ja, um die Leute zu verwirren, zu betäuben, resignieren zu lassen. Oder nehmen wir mal Donald Trump, der also jeden Tag wieder was anderes sagt. Ich nenne ihn inzwischen den großen Zufallsgenerator der internationalen Politik, ja. Der schmeißt jeden Tag was anderes raus, wie so eine Flop-Maschine oder wie nennt man diese einarmigen Banditen, ja, völlig egal, zusammenhanglos. Das hat eine betäubende Wirkung auf die Menschen. Und ja, ich wollte noch mal kurz darauf zurückkommen, auf die niederschwelligen Angebote. Ich glaube, das ist wirklich ein Weg. Man sollte sich überlegen, wir sollten mal eine Sendung machen über 10 kleine Aktionspakete in 10 Bereichen für jeden, also sagen wir mal Protest für Dummies, ja. Also zum Beispiel gegen also die Bargeldabschaffung. Das ist sowas, das spielt ja, geht ja hier in die Richtung, was Sie vorhin gesagt haben. Die digitale Diktatur, ja. Die Einführung des digitalen Geldes wird in eine digitale Sklaverei führen. Und das ist brennt vielen Leuten auf den Nägeln. In Deutschland fangen immer mehr Bäckereien an, also kein Bargeld mehr zu akzeptieren, obwohl es gesetzliches Zahlungsmittel ist. Das ist den meisten gar nicht so klar. Oder beim Oktoberfest ein Festzelt oder mehrere fangen jetzt an, kein Bargeld mehr zu akzeptieren, als hätten sie die Währungshoheit in der EU. Das steht aber im Gesetz, das ist gesetzliches Zahlungsmittel. Das müssen die nehmen. Also, dass man so kleine, niederschwellige Aktionen schafft, wo wirklich jeder kaum noch Ausreden hat. Und darum geht's ja, die Ausreden zu beseitigen. Sagen zu können, du, das kann jetzt wirklich jeder machen, ja. Finde ich. Also
das heißt, bevor das Maß Bier wieder abserviert wird, es auszutrinken in einem Zug und dann das Bargeld dafür hinzulegen.
Ja, genau.
Dann kann man nicht mehr gezwungen werden, es mit der Karte zu zahlen.
Gut, die Strategie geht.
Konkretes Beispiel dazu ganz kurz. Ich habe zum Thema Bargeldabschaffung ja bereits 2 Bücher und viele, viele Artikel veröffentlicht und es ist ein wunderbares Beispiel auch zu deinen Aktionspaketen, dieses Angebot. Also ich mache das seit Jahren, wenn ich irgendwo reingehe und die nehmen nur digitales Geld, dann bestelle ich eben, ob das jetzt Dean & David ist am Münchner Hauptbahnhof, eben richtig für die Fahrt nach Hamburg ein ordentliches Paket. Und wenn die dann mein Bargeld nicht wollen, dann wünsche ich guten Appetit, lasst euch schmecken, aber ich habe halt nichts anderes dabei. Und in jeder Bäckerei, wo es jetzt heißt, ich nehme nur digital, da würde ich auch Bestellung machen, bis die Schlange hinten 100 Meter lang ist und würde eben bar bezahlen. Wenn sie es nicht nehmen, sondern das behalten. Also wir müssen da diesen aktiven Widerstand, da bin ich ja wieder bei dir, wirklich im Alltag leben. Und das sind Dinge, die kann jeder tun. Da gibt es überhaupt keine Ausreden mehr. Also finde ich eine super Idee, so eine Sendung mit 10 so Vorschlägen.
Ja, 10
oder 6. Ich habe nach 1 auch kleine für die Bildung Pakete. Für die Lehrer. Ja. Also da kann man echt eine Menge machen.
Diesen Graswurzeldruck, von dem auch gesprochen wurde, und der ist wirklich wirksam. Weil ich glaube, der Begriff Infokrieg ist oft zu abstrakt. Der Infokrieg, der findet überall statt, in jedem Pausenraum, aber auch in der Familie, in jedem Schulzimmer. Die Propaganda muss jeden Tag Millionen kleine Schlachten gewinnen, um sich zu reproduzieren. Und jede Schlacht, die sie verliert, jedes Gespräch, wo Widerstand geleistet wird, ist ein kleiner Sieg für uns.
Richtig.
Und das muss den Leuten bewusst gemacht werden. Da gibt es ein schönes Gleichnis, kennt ihr vielleicht mit der chinesischen Hochzeit, wo die Hochzeit ist, die Familie ist so arm, also bringen alle Wein mit. Da wird so ein Cuvée in einem großen Fass der Wein zusammengegossen. Und ja, einer denkt dann, gut, ich brauche keinen Wein mitnehmen. Ich leere Wasser rein, das merkt keiner. Dass dann das angezapft wird, das Fass, da aufgedreht wird, der Hahn, kommt nur Wasser raus. Weil jeder Einzelne dachte, das fällt nicht auf. Ich gucke eine Butter Wasser rein, alle anderen bringen Wein mit, ein bisschen Wasser ist wurscht, am Ende kommt nur Wasser raus. Und das ist mit dem Widerstand auch so, wenn jeder glaubt, auf mich kommt es nicht an, was bewirkt schon ein Gespräch, ein Flugzettel, eine solche Bargeldbestellung. Aber wenn das viele machen, koordiniert machen, dann klappt's. Aber es klappt nur, auch eine Lektion, wenn Organisatoren es in Pakete schnüren, den Leuten sagen, wie es geht, es vormachen und organisieren. Von selbst wird nichts passieren, auch durch die Sendung nicht. Also ich glaube, das mitzunehmen, das im Gespräch quasi jetzt schon ein bisschen so auf die Welt zu bringen, hebammenartig, ist schon ein genialer Faktor.
Ja, nehmen wir nur zum Beispiel diese Diskussion ums Bargeld in der Bäckerei oder so. Ich würde gar nicht sagen, die Schlange muss 100 Meter lang sein oder 10. Das schüchtert die Leute schon wieder ein. Aber die meisten sind es ja gar nicht mehr gewöhnt zu diskutieren. Die meisten nehmen ja schon alles hin, resigniert. Aber dass man sozusagen so eine kleine Schulung mit auf den Weg gibt, wie argumentiere ich denn da, sagen wir mal, in einem Rollenspiel, ja? Wie argumentiere ich mit der Bäckereiverkäuferin oder so? Und ich meine, die 2, 3 gesetzlichen Grundlagen, ich habe es mir selber angeschaut, die sind wirklich ganz einfach verständlich. Die stehen auch, die sind nicht angreifbar im Prinzip. Ja, oder?
Ja, ja, das ist felsenfest. Das einzig gesetzliche Zahlungsmittel ist das Bargeld, der Euro.
Genau.
Im Euro-Rahmen, anders gibt es nicht.
Es gibt nur eine Einschränkung, also niemand kann gezwungen werden, kein Geschäft mehr als 50 Münzen anzunehmen. Ja. Aber sonst gibt's keine Einschränkung. Und insofern ist man in einer ganz starken Position. Das wissen aber die Leute gar nicht. Ja.
Vielleicht geht es auch wirklich ganz stark darum, dass viele glauben, es bringt nichts. Das haben Sie jetzt auch gerade gesagt, ist jetzt auch mehrmals gefallen. Und auch die Umfrage bestätigt das einerseits. An anderen Stellen sagen viele wieder, ja, es bringt doch was. Im breiten, also mit vielen schaffen wir was, verändern wir was. Aber konkret gefragt, was sagen Sie oder wie stimmen Sie dieser Frage zu? Protest ist zwecklos. Sagen doch mehr als die Hälfte, dass Protest mehr oder weniger, die einen mehr, die anderen weniger, zwecklos, also chancenlos ist. Es ist ja doch ein aufrüttelndes Ergebnis.
Wie viel Prozent Österreicher haben mitgemacht bei der Umfrage?
Sehr wenig Österreicher.
Okay, also das klingt für mich sehr österreichisch.
Ja, es ist ganz, ganz überwiegend Deutschland.
Gut, okay, gut.
Ja, ich glaube, es fehlt auch das Feedback von solchen Protestaktionen, das Unmittelbare. Das ist so ähnlich, wie wenn du jetzt heute ein Lebewesen, sei es Hund oder Pferd, für ein Fehlverhalten darauf hinweisen möchtest, körperlich wie auch immer, und du machst es eine Stunde später, gibt es keinen Zusammenhang. So ähnlich ist bei den Menschen, die auf eine Demo gehen oder Widerstand leisten. Das ist ja jetzt die Demo. Ja, warum ändert sich morgen nichts? Das braucht da eben diesen Marathon, diesen langen Atmen. Ich glaube, dass es ein bisschen an diesem fehlenden Feedback, das möglichst schnell sich gewünscht wird, auch mangelt, dass die Umfrage so ist, wie sie jetzt eben ist. Aber ich denke mal, wenn man das langfristig betrachtet, wird es doch viel bewirken. Auch das Beispiel von Michael Ballweg. Also jetzt haben viel mehr verstanden, was für ein Unrechtssystem zu diesem Thema in Deutschland eben am Laufen ist, als vorher. So traurig das für Michael ist. Und ihr kriegt ja auch großen Zuspruch und Unterstützung. Aber es bewirkt eben doch etwas. Selbst wenn einer mal bestraft wird und es hinnimmt, er geht gestärkt daraus her. Ich kenne ihn sehr gut. Also der ist jetzt stärker als je zuvor. Die Erfahrung hat ihn weitergebracht und es sind viele Menschen darauf aufgewacht.
Es zeigte sich ja auch bei der Umfrage, dass einige, ich weiß jetzt die Prozentzahl nicht genau, aber einige sagten, dass die Erfolgserlebnisse sie demotivieren, also die ausbleibenden Erfolgserlebnisse. Ja? Also das ist bei mehreren Umfragen so rausgekommen, dass halt einfach so, ja, eben, dass man zu wenig merkt oder zu wenig Erfolg sieht. Wäre das vielleicht eine Aufgabe auch an alle hier in der Runde, die ja in der Öffentlichkeit stehen, dass man viel mehr auf die Erfolge hinweisen sollte und was man eben, was es gebracht hat, als immer nur, und das passiert ja sehr oft, auf das, was man erleiden musste oder was passiert ist oder was negativ ist. Sollten wir da einfach in der Berichterstattung auch positiver werden?
Also ich glaube auch, das ist auch von auf eins gut gebracht worden. Ich denke, dass der Protest auf der Straße in Österreich sehr viel auch dazu beigetragen hat, dass dann das im Januar beschlossene Impfpflichtgesetz dann so, natürlich kann man es dann auf eine abgemilderte Variante schieben, wie das die Regierung versucht hat. Aber ich denke, da war schon gerade der 20. November in Österreich, da war ich noch nicht in organisierender Rolle. Da habe ich viele also Leute aus dem Medizinbereich mitmotiviert, auf die Straße zu gehen, war aber da selber nicht Organisatorin. Da waren unterschiedliche Demos an dem Tag in der Stadt und da waren wir unglaublich viele Menschen am 20. November 2021 in Wien. Und das wird, glaube ich, keiner vergessen, der da jeweils mit dabei war, wie großartig das war. Und ich denke, insgesamt diese vielen, auch in den anderen Bundesländern stattgefundenen Demonstrationen in der Corona-Zeit haben schon bewiesen, da ist Großartiges geleistet worden und die Regierenden haben das ja auch mitunter im Parlament dann zum Thema gemacht und wir wissen auch, was der damalige Vizekanzler Kogler gesagt hat über die Demonstrierenden auf der Straße. Ich möchte ihn jetzt gar nicht zitieren, nur es ist definitiv, denke ich, da wirklich ein großer Erfolg von der Straße ausgegangen in dieser unsäglichen Corona-Zeit.
Unbestritten. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass auch die alternativen Medien, die Mainstream-Medien, werden es ähnlich machen, aber wir müssen doch deutlich noch viel, viel mehr über die positiven Ergebnisse berichten. Das passiert nämlich auch nicht. Also auch da gibt es so einen Trend hin zu Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, dann gibt es eben mehr Reichweite oder ich weiß nicht was, aber warum berichtet eben kaum jemand über ein Gesetz in Schweden, die die ersten waren, eben bargeldlos zu werden, 2030 soll es keins mehr geben. Die haben jetzt wieder eine Grundversorgung der Bevölkerung sichergestellt per Gesetz. In Dänemark rudert man zu diesem Thema zurück. Also immer dort gibt es ja zählbare und messbare Erfolge, über die aber kaum jemand berichtet. Und es gibt sogar einen ganz kleinen YouTube-Kanal, der heißt, glaube ich, Good News TV. Die bringen eben nur gute Nachrichten. Und da gibt es wahnsinnig viele, viel mehr als schlechte Nachrichten übrigens. Aber da berichtet halt kaum drüber. Das liegt auch so ein bisschen vielleicht an uns selber. Wo wird man getriggert? Das regt mir auf, da bin ich dagegen, da muss ich was tun. Aber sich zu freuen, dass irgendwo was Tolles passiert, das scheint mir auch so ein Problem oder Phänomen der selektiven Wahrnehmung eben zu sein. Also wenn wir da alle ein bisschen mehr die positiven Dinge, die ja da sind, berichten, dann macht es auch Mut. Dann, wenn du Liebe teilst, verdreifacht sich's oder verdoppelt sich's. Wenn du Mut verteilst, ist ansteckend. Also lass uns mehr auch über die positiven Dinge berichten.
Aber vielleicht ist auch der YouTube-Kanal deswegen so klein, weil es scheinbar nicht so viele Leute hören wollen. Es wäre jedenfalls auch etwas, was Stefan vielleicht noch beantworten möchte als Medienmacher, warum man denn zu wenig über Positives oder wird zu wenig über Positives
berichtet. Wir haben über Schweden berichtet, aber es ist tatsächlich so, dass die Leute einfach das Gefühl haben und nicht nur das Gefühl haben, sie sehen ja die Realität, die Globalisten hatten ihren Plan mit Corona offengelegt und den fahren sie gnadenlos weiter. Egal welcher Protest kommt, egal welches Geschrei, welcher Widerstand. Es gab eine entscheidende Schlacht und die wurde in Österreich gewonnen, das war die Impfpflicht. Wäre das in Österreich schiefgegangen, hätte man in der ganzen EU eine Impfpflicht bekommen, in Deutschland war alles vorbereitet. Das sind so die Spitzen, wo sich's entscheidet. Aber ansonsten gibt's ja diese Spitzen nicht, sondern die Einführung des digitalen Gelds, das geht so hintenrum, digitaler Fußabdruck, Einschränkung der Grundrechte, Debanking, ein ganz teuflisches Instrument, weil es ja eben nicht alle betrifft, sondern immer nur Einzelne. Das geht einfach so weiter und deswegen hat man das Gefühl, dass nichts passiert, aber es passiert so unglaublich viel bei den Gegnern, aber auch bei uns, bei der Freiheitsbewegung. Wir haben die schlechtesten Zustimmungswerte der Regierungen, der sogenannten öffentlichen demokratischen Institutionen, der Medien. Also die Medien haben den niedrigsten Vertrauenswert, die Mainstream-Medien, historisch immer. Hat es noch nie so wenig Zustimmung gegeben und so wenig Vertrauen. Und das liegt an zwei Faktoren. Erstens, weil die Handelnden so frech und ungeniert ihre Pläne offenlegen und sich ganz offen gegen das Volk positionieren. Also die sind die größte Gefahr für ihre eigene Herrschaft, weil sie so agieren, wie sie agieren. Diese ganzen Sympathieträger, ob sie Lauterbach, Habeck oder Merz heißen, ganz egal. In Österreich kennen die meisten ja gar nicht die Namen. Und dann kommt sozusagen eine sehr große Zivilgesellschaft, aktivistisch, informell, alternative Medien, die ständig die Finger in die Wunden legen. Und das führt dazu, dass dem Regime nicht mehr vertraut wird. Und da haben alle Beteiligten in der Freiheitsbewegung aus allen Bereichen, ob aus der Medizin, aus der Wirtschaft, was auch immer, großartige Arbeit geleistet. Nur das können wir nicht angreifen, so wie eine gekippte Impfpflicht. Und das fällt auch schwer, halt immer ständig zu kommunizieren. Aber ich glaube, die Erkenntnis bei den Zuschauern, dass, wie Erich Hambach gesagt hat, immer wieder in Erinnerung zu rufen, es ist ein Marathon. Und bei einem Marathon steht auch nicht wie bei einem 100-Meter-Lauf jedes Mal ein Cheerleader-Team und sagt, du bist so super, bist so toll, du hast wieder 100 Meter geschafft, sondern man muss bis zum Ende durchkommen. Und man muss hin und wieder eine Wasserflasche bekommen oder einen Snack, damit man wieder die Energie hochzieht. Aber letzten Endes muss uns klar sein, es ist ein Marathon und es gibt dazwischen sehr wenige Belohnungssysteme.
Aber ich glaube, da will ich auch seine Lanze für unser Podium brechen. Das ist ja genau das Schöne. Diesen Treffen hier am alternativen WEF, dass genau hier diese Erfolge mal gefeiert wurden. Dass man sich mal Zeit nimmt, nicht der nächsten Sau nachjagt, die gerade medial aufs Dorf getrieben wird, sondern man sagt, was haben wir erreicht? Wie sind wir gewachsen? Was ist entstanden an Infrastruktur, auch an Vernetzung, an fallenden Distanzierungsschranken in diesen 5 Jahren? Also mehr Fokus, mehr feiern, die positiven Dinge unterstreichen, völlig richtig. Aber ich glaube eben auch den Leuten bewusst machen, wo wären wir denn jetzt schon, wenn es den Widerstand nicht gegeben hätte. Und unser Erfolg ist unser Dasein, unser Wachstum. Und das ist unbestreitbar. Den Impfzwang gibt es in der Form nicht mehr, damit weggebracht. Aber es gibt, und da finde ich eine sehr interessante Parallele, tägliche Impfungen, geistige Impfungen durch die Mainstream-Medien. Und da sehen wir aber, dass die Impfrate, also die Leute, die sich den Blödsinn noch freiwillig anschauen, immer zurückgeht. Den Zwang, den sieht man bei Gebühren, also zum Bezahlen können sie uns zwingen, zum Zuschauen können sie die Leute aber nicht zwingen. Und da gehen immer weniger, immer mehr Leute, die sich verweigern, diesen Zuseherzwang und diesen geistigen Impfzwang. Das ist auch ein massiver Erfolg. Und das müssen wir vielleicht auch wirklich stärker immer wieder in den Fokus stellen. Unser Dasein, unser Wachstum, dass wir noch existieren, gegen diesen Vernichtungszwang, gegen diese infernalischen Lügen, gegen den Antifa-Terror, den juristischen Terror, soziale Isolation, wirtschaftliche Isolation, dass wir noch existieren und wachsen, ist bereits ein gigantischer Erfolg. Und ich glaube, in diesem Moment zerbrechen sich unsere Gegner den Kopf darüber, wie wir das schaffen und verzweifeln daran, dass wir das schaffen.
Absolut, ich kann da zwei Zahlen dazu liefern. Also dieses Verweigern von diesen Mainstream-Nachrichten hat von 2015 bis 2024 in Deutschland um 50% zugenommen, in England Ehrlich? Um über 90%. Also das ist ein Tsunami, die geistige Impfung durch die Medien wird immer weniger wirksam, weil sie immer weniger nehmen, absolut.
Eine Impfverweigerung quasi, ja.
In den USA ist es vollkommen normal, dass große Influencer wesentlich relevanter für die Meinungsbildung sind wie CNN oder Fox News. Also das ist einfach ganz normal und das kommt bei uns auch. Das versuchen sie dann über Reglementieren von irgendwelchen sozialen Medien. Wenn die nächste Krise kommt, sage ich voraus, werden auch YouTube und Facebook und so, das wird alles endgültig abgeschaltet. Dann gibt es nur keinen Sellner mehr dort, sondern dann gibt es gar keinen mehr dort. Also das wird wieder kommen. Aber momentan kämpfen die tatsächlich gegen einen unglaublichen Vertrauensverlust und sie lügen ja weiter. Alter, frech. Allen Leuten ins Gesicht, ja, wir werden bei der Energie, bei den Energiekosten was machen. Ja, dann kann man es nicht machen, weil wir haben kein Geld, dreht sich um, kauft Waffen in Amerika. Also das ist ganz frech und offen, weil sie kein Gespür und kein Bedürfnis mehr haben, wie das die Leute schon auf die Palme bringt. Oder weil sie etwas wissen, was wir nicht wissen, nämlich, dass der nächste Ausnahmezustand unmittelbar bevorsteht. Und dann ist eh egal, was die Leute denken. Aber ich glaube eher Ersteres, die haben keine Beziehung mehr zum Volk, zu der Gesellschaft. Und deswegen agieren sie in unglaublicher Abgehobenheit. Und das ist eine große Chance, egal für welchen Bereich, hier die Finger in die Wunden zu legen.
Ich glaube, sie unterschätzen eines eben auch massiv. Das ist, was Sie vorher gesagt haben, bezüglich dieser Kraft des Positiven. Und sie unterschätzen auch, was dieses Zwischenmenschliche, die Gemeinschaft, auch das, was sie uns mit Lockdowns und mit diesen ganzen Social Distancing auch verwehrt haben, diese Nähe zum Nächsten, dieses Miteinander, das hat eine unglaubliche Kraft. Die Liebe hat eine unglaubliche Kraft. Und das ist eben genau das, was jetzt vielleicht ein bisschen kitschig klingt, aber das kann man nicht kalkulieren. Und die andere Seite, sage ich jetzt einmal, die unterschätzen diese Kraft der Menschlichkeit, die ja da ist und die wir ja gerne leben.
Es ist vorhin, ich weiß nicht, es ist zumindest noch nicht aufgefallen, mir ist das erste Mal wirklich aufgefallen, demokratische Institutionen. Und jetzt haben wir auch über Politiker dann konkret gesprochen. Was wir heute noch nicht wirklich, auf was wir noch nicht wirklich eingegangen sind, sind die Form des Widerstands in Form der demokratischen Wahlen und des Engagements bei demokratischen Parteien. Denn da sieht es auch in der Umfrage sehr schlecht aus. Auch unsere Befragten sehen hier sehr wenig Chance, dass sich da etwas verändert. Es glauben 2/3 der Befragten, dass demokratische Wahlen nichts oder kaum etwas verändern können. Und es geben zwar 92% an, dass ihnen Demokratie wichtig ist, aber das Vertrauen in die aktuelle Demokratie liegt beim Wert 2 von 10. Und auch nur 40% der Befragten 40% der Befragten fühlen sich von keiner Partei vertreten. Ebenso sagen die Hälfte der Befragten, dass es zuerst einen Systemwechsel braucht, einen Systemwechsel, bevor Wandel möglich ist. Also das klingt alles so, dass jetzt mit diesen Parteien, mit dieser Demokratie, mit diesem System, zumindest für unsere Befragten, es so aussieht, dass da nicht viel Spielraum ist, dass vielleicht sie deshalb auch wenig Hoffnung und wenig Motivation haben, etwas zu tun. Wie beurteilen Sie das? Eine Frage in die Runde.
Ja, Churchill soll ja mal gesagt haben, wenn Wahlen etwas bewirken würden, wären sie längst verboten. Ich glaube, das ist ihm auch wirklich zuzuschreiben. Es wird ja immer wieder bestritten. Und es ist natürlich auch eine große Illusion. Am tollsten finde ich es erkennbar eigentlich in Amerika. Da hat man zwei Parteiensystem, die Republikaner oder die Demokraten, egal wer Präsident ist. Es geht genauso weiter wie vorher, ob jetzt Trump dran ist oder nicht. Also die Rüstungsausgaben nach oben. Also letzten Endes gibt es wohl auch andere Mächte, die hinter den Politikern stehen, die ihre Agenda einfach weiterentwickeln. Ich habe es in meinem letzten Buch ja als NWO-Liten bezeichnet, denn die Eliten immer nur als die Bösen. Sind die Top-Elite oder Tennisspieler jetzt auch die Bösen? Also eine Mischung aus NWO und Eliten habe ich diesen Begriff eben geprägt. Die haben ihre Agenda und die ziehen die auch durch, egal welche Partei dran ist, egal welche Politiker eben ihre Rolle gerade ausfüllen. Und ich habe auch schon Licht am Tunnel erkennen können durch viele Aktionen jetzt in Österreich der FPÖ. Das Volk will ja eigentlich auch diesen Wandel, weiter wie bisher kann es eben sowieso nicht gehen. Ich frage mich nur, wo sind die jetzt alle? Sei es die AfD-Wähler in Deutschland oder auch in Österreich. Also die müssten doch ja nach dem, was jetzt passiert ist, erst recht vom Bundestag oder vom, wie auch immer Regierungsgebäude jetzt heißen, sich einfinden und sagen, also so geht's eben nicht weiter. Und ich habe da so meine Zweifel, ob in diesem jetzigen Demokratiesystem mit diesem Parteiensystem wirklich eine Änderung möglich ist. Man sieht ja auch in anderen Wahlen, Rumänien als Beispiel, wenn das Ergebnis nicht passt, wird es für ungültig erklärt. Ich habe den leisen Verdacht, wir schreiben im Wertewesten Demokratie leider viel zu oft mit E. Das scheint mir eher eine Demokratie zu sein.
Ich nenne es ja die Demokratiesimulation,
ja.
Weil es tatsächlich, wie man merkt, in Deutschland mit der AfD, AfD-Verbot, Grundrechtsentzug, so lange demokratisch zugeht, solange die Leute wählen, was sie wählen sollen. Und wenn eine relevante Kraft relevante Themen in Frage stellt, das war eine Zeit lang nur Bevölkerungsaustausch und Volksbegriff, dann wurde es Gesundheit, jetzt ist es Krieg, überall wuchern die Themenbereiche empor, die man gar nicht mehr ansprechen darf, Bargeld, dann wird zur Repression gegriffen. Und ich glaube, wir müssen wirklich aufgeben, dieses Denken, dieses passive Denken, wir wählen die Partei und die hilft uns dann, und tolle Politiker, der Trump, der Strache, wie auch immer, ja, rettet uns. Überhaupt nicht, die Partei ist nur so stark, wie ihr Vorfeld. Wer glaubt, dass Macht entsteht dadurch, dass wir alle 5 Jahre ein Stück Papier in einen Plastikbehälter reinschmeißen, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Aber ich glaube, wenn es ein starkes Vorfeld gibt, das parteiunabhängig ist, also nicht von der Partei finanziert und deshalb auch Druck auf die Partei ausüben kann, dann kann man die Partei, böse könnte man sagen, wie so einen Ochsen, auch in die richtige Richtung ein bisschen ziehen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es ist unsere Verantwortung. Am Ende hat man die Politiker, die man sich verdient. Das muss man auch sagen. Es gibt so den Spruch, die Leute sagen, wir werden von Idioten regiert. Da muss man widersprechen und sagen, nein, wir werden von Verrätern regiert, die von Idioten gewählt werden. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn wir als Vorfeld schwach sind, wird auch die Partei schwach sein.
Also ich glaube, was häufig vergessen wird, ist, also freie Wahlen kann es nur bei geistiger Freiheit geben. Und deshalb fängt die Wahl eigentlich im Kopf an und bei den Medien, die die Leute beeinflussen. Genau. Deswegen finde ich zum Beispiel auch Forderungen nach Graswurzeldemokratie, Basisdemokratie, Volksabstimmung und so nicht besonders hilfreich. Es ist nicht die Frage, sollen immer mehr Leute abstimmen, sondern wer informiert die Leute? Ja, es gibt viele Beispiele in der Vergangenheit, wo zum Beispiel Volksbegehren abgehalten wurden in Deutschland, wo man ganz klar erkennen konnte, das waren eigentlich Leute, die von den Medien mobilisiert wurden, von den Mainstream-Medien, um dann abzustimmen und zu unterschreiben. Und es war eigentlich ein Mainstream-Anliegen, um das es gegangen ist, ja. Also zum Beispiel das große Volksbegehren Rettet die Bienen. Da ging es eigentlich darum, der Landwirtschaft immer mehr Schwierigkeiten zu machen, immer mehr Steine in den Weg zu legen. Da hat man Millionen Leute auf die Beine gebracht, nur um angeblich für die Bienen zu unterschreiben. Aber in Wirklichkeit ging es um Einschränkungen für die Landwirtschaft, Drangsalierung, Schikane und so weiter. Das heißt, Basisdemokratie, Demokratie hilft uns gar nichts ohne geistige Freiheit und ohne die Medien, die diese geistige Freiheit schaffen und für die Informationen sorgen. Deswegen sind wir auch hier ganz genau richtig. Und deswegen ist es eben auch ermutigend, was vorhin gesagt wurde, das enorme Wachstum dieser Medienszene. Ich bin ja schon sehr lange sozusagen da unterwegs. Am Anfang, da war nichts, eine Wüste. Dann gab es ein paar Websites, aber es bestand nie zum Beispiel die Aussicht einer Infrastruktur, auch einer kommerziellen Infrastruktur, dass irgendein Unternehmer sich getraut hätte, da eine Anzeige zu schalten. daran war ja jahrelang nicht zu denken, ja, bei so einer Verschwörungswebsite oder was auch, wie das so bezeichnet wird. Jetzt haben wir aber tatsächlich kommerzielle Strukturen auch gefunden, wo also Produkte über solche Websites und wo sich Unternehmer nicht mehr schämen, zu inserieren und damit auch Umsatz zu machen. Und so werden nun mal Medien finanziert, leider, außer durch Spenden natürlich auch, ja. Und das heißt, es wurde eine große, auch professionelle Medienszene geschaffen, ist entstanden, eine alternative Medienwirtschaft, nicht nur eine alternative Medienszene und alternative Sender, eine alternative Medienwirtschaft, die sich auch teilweise tragen kann durch Einnahmen. Und das ist eine enorme Entwicklung. Ich meine, vor 30 Jahren hätte ich ja von sowas nur träumen können hier. Ja, das war ja absolut nichts auf weiter Flur, absolut gar nichts. Nur Mainstream-Medien. Versucht euch mal das vorzustellen. Nur die Mainstream-Medien gab es da, ja. Also insofern finde ich das auch sehr ermutigend, was wir hier erleben.
Zur Demokratie. Wenn man heute übersetzt, Demokratie ist Volksherrschaft, dann werden ja alle Zuschauer schon verbittert lächeln. Ja? Das ist ja schon so ausgereizt. Und noch schlimmer wird es, wenn man sagt, der Politiker ist Volksvertreter. Aber das müssen wir uns wieder in Erinnerung rufen, auch im Umgang mit den Parteien, zu denen man vielleicht einen persönlichen Zugang hat, die man auch gewählt hat, sind Volksvertreter. Es ist kein Mittel zum Zweck, es ist kein Selbstbedienungsladen. Die sind dort, die verdienen auch gut, die sind dort, weil sie den Willen des Volkes zu vertreten haben, in dem Fall ihrer Wähler. Und wenn die Millionen von Millionen Menschen gewählt sind, dann haben sie das zu tun, was die tun und nicht umdrehen und sagen, jetzt machen wir ganz was anderes. Das ist ja das, wo gegen Mitte Juli Trump hat seine ganze Basis gegen sich aufgewiegelt, weil er vor der Wahl gesagt hat, die Epstein-Files werden veröffentlicht. Jetzt sagt er, er hat es nie gesagt. Wer sich dafür interessiert, ist ein Schwachkopf. Fake News verbreitet. Natürlich, das führt zu einer Implosion. Und das wäre genauso, wenn die AfD plötzlich sagt, ja, wir wollen nichts mehr mit Remigration zu tun haben. Ja, wir wollen jetzt alle hier bei uns haben. Ja, oder Grenzen auf vielleicht noch als Gegenkonzept. Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Und ich glaube aber, dann sagen immer wieder die Leute, was können wir denn sonst tun? Jetzt sind die Parteien schon so stark und es ändert sich nichts. Und da wurde in den letzten Wochen immer wieder die Idee an mich herangetragen, ja, was tun wir denn wirklich, wenn die Kriegsvorbereitungen weitergehen? Dann müssen wir, nämlich wir müssen oder man sollte, zum Generalstreik aufrufen. Die Leute sollen in den Generalstreik treten. Und dann gibt es ganz mühsame Diskussionen, weil die Leute nicht verstehen, dass die Menschen nicht bereit sind, so einen großen Schritt zu gehen. Heute haben wir lange Zeit darüber gesprochen, über niederschwellige Angebote. Und der Generalstreik ist ja das Riskieren seiner ganzen Existenz in einer völlig instabilen Lage. Und das werden die Leute nicht tun, weil sie auch bei Corona das nicht gemacht haben. In Österreich wurde zu Streiks aufgerufen, aber die Leute sind nicht in der Masse in den Generalstreik getreten. Sie sind zwar vor die Landtage gegangen, sie sind auf die Großdemos in Wien gegangen, das hat genügt, der zivile Ungehorsam im täglichen Betrieb hat genügt, aber der Generalstreik war weit, weit entfernt und jetzt in der Phase, wo wir sind, der Krieg ist weit weg, ist das nicht möglich und ich möchte dazu ganz kurz etwas vorlesen. Weil wir haben heute gesprochen über das Potenzial, das ist unbestreitbar vorhanden, die Ablehnung, die Unzufriedenheit, die Angst ist da. Wir haben die Macher, aber es benötigt noch eine dritte Komponente und das ist die Gelegenheit. Das ist die Gelegenheit und das war historisch immer so. Der beste Mann, die beste Frau, die beste Vorbereitung ist nichts wert, wenn die Gelegenheit fehlt. Und das hat, und das habe ich den Kollegen des Generalstreiks auch zurückgeschrieben, das hat Machiavelli vor rund 500 Jahren schon geschrieben. Und er hat eben gesagt, die besten Leute sind gescheitert, weil die Gelegenheit gefehlt hat. Und die besten Gelegenheiten wurden versäumt, weil die Leute gefehlt haben. Und da hat er, das dauert nur ganz kurz, ein Zitat. Wenn die Gelegenheit gefehlt hätte, so wäre die Kraft ihres Geistes, also der guten Leute, verhaucht. Hätte es aber an dieser gefehlt, so wäre eben die Gelegenheit vergeblich gewesen. So musste Moses das israelitische Volk in ägyptischer Sklaverei finden, damit es bereit sei, ihm zu folgen. Romulus musste ausgesetzt werden, um den Gedanken zu fassen, Rom zu gründen und König zu werden. Cyrus musste die Perser mit der medischen Herrschaft unzufrieden und die Meder durch den langen Frieden weichlich und weibisch geworden finden. Theseus konnte seine Tüchtigkeit nicht beweisen, wenn er die Athener nicht zersplittert vorfand. Diese Gelegenheiten haben jenen großen Männern den Erfolg gebracht. Vermöge der Größe ihres Geistes aber erkannten sie die Gelegenheit und dadurch ward ihr Vaterland glücklich und berühmt. Und diese Erkenntnis ist, wie gesagt, vor 500 Jahren niedergeschrieben worden, vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Nur wir vergessen es immer wieder. Und dann kommen Leute und sagen, wir müssen jetzt die Leute dazu bringen. Aber die wollen einfach nicht. Die Leute wollen jetzt auch endlich mal wieder einen Sommer ohne Corona-Zwangsmaßnahmen verbringen. Ist normal, geht mir auch so. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo dann wieder zum Krieg getrommelt wird, wo der nächste Ausnahmezustand kommt. Und für den Zeitpunkt müssen wir verdammt nochmal vorbereitet sein. Die Macher, aber auch die Zuschauer. Wenn sie sich jetzt von Telegram abmelden, weil sie sagen, ich will nicht mehr von negativen Nachrichten gemeldet, getriggert werden, dann ist das ein schwerer Fehler. Wenn sie es stumm schalten, ist es vernünftig. Ja? Weil dann macht man sich nicht jeden Tag fertig und schaut nur rein, wenn man emotional dazu bereit ist. Aber ich glaube, es ist ein Fehler zu sagen, jetzt ist alles gut. Und es ist auch ein Fehler zu sagen, die Leute müssen jetzt und wir müssen es übers Knie brechen. Nein, wir benötigen die Gelegenheit. Und da müssen wir aufgeschalten sein. Das ist mir ganz wichtig, heute auch noch anzubringen. Damit habe ich es getan.
Super Statement. Zu den Parteien oder zum Parteiensystem möchte ich noch dringend eines loswerden. Und zwar, wir unterschätzen total die größte Partei Österreichs.
Nichtwähler.
Die Nichtwähler werden nicht abgeholt, oftmals, ja. Und ich denke, die bestehenden Parteien, und das sind auch eher die dann unsere Ideen jetzt in den letzten Jahren mit unterstützt haben oder auch vieles gut vorangebracht haben und schlussendlich auch dann in der Opposition gelandet sind, ja. Da sind wir an dem Punkt, wo man sagen kann, die sind jetzt auch gefragt, dass sie ihre Wahlversprechen halten. Das ist einmal das eine. Natürlich, Wahlversprechen halten, das ist auch so eine Sache. Und ich glaube, wir sind gefragt, also zum einen, dass wir in der Struktur schaffen, dass es mehr gemeinsame Nenner gibt und da eben auch, ich sage jetzt einmal, politisch Interessierten, die vielleicht auch bei Parteien mitarbeiten oder im Hintergrund, die mit Informationen versorgen, dass es da auch ein Annehmen dieser Informationen gibt. Das ist der eine Punkt, dass man sich dann darum auch kümmert. Und das andere ist, jetzt grundsätzlich davon gesprochen, ich selbst, weil ich mich in der EU von keiner österreichischen Partei vertreten gefühlt habe, habe ja die Demokratisch Neutral Authentisch Partei gegründet, bin damit im EU-Wahlkampf, ohne in den großen Medien auch wirklich auftreten zu können, in einer Diskussionsrunde mit den anderen Spitzenkandidaten. Da wurden von 7 Parteien nur 5 Spitzenkandidaten eingeladen. Ich glaube, wenn die Menschen durch den Mainstream informiert sind und da werden 2 von 7 Parteien, die sich dieser demokratischen Wahl stellen, verschwiegen, ja, in dem Fall war es die KPÖ auf Platz 6 und auf Platz 7 die DNA, dann können die Leute sich gar kein Bild machen, wenn sie sagen, ich schaue mir halt die eine öffentlich-rechtliche Rundfunk-Diskussion an und dann entscheide ich, wen ich am Sonntag wählen gehe. Ja, wenn da 2 gar nicht eingeladen werden, mit der, man hat nachgefragt, Ausrede, die sind nicht im nationalen Parlament vertreten, wenn es doch um die EU geht, dann ist das also wirklich nur eine Ausrede. Und da muss man schon auch sagen, wenn sich denn wirklich neue politische Strömungen auch formieren noch in der Zukunft. Das Thema ist, dass die erstens einmal, also das ist nicht zu finanzieren im Grunde, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gleich noch weniger. Und das andere ist, dass es hier natürlich auch ein Totschweigen durch den Mainstream es nicht leichter macht, dass es hier überhaupt einen Einzug gibt von neuen politischen Kräften. Und dieses direkt demokratische System, ja, da bin ich jetzt auch nicht ganz überzeugt, dass das klappen könnte. Nur es geht drum um die Volksvertreter. Ich denke, die sollten sich allesamt, ja, also auch denen wir bei der letzten Wahl eine Stimme gegeben haben, eine Art Midterm-Election stellen, wofür es aber keinen Wahlkampf gibt. Also die dürfen keinen Tag, keinen Euro verschwenden an Werbekosten für Midterm-Elections. Die müssen einfach arbeiten und nach der Halbzeit wird gesagt, so, und jetzt schauen wir mal, wie ihr abschneidet. Ja, natürlich müssten die Leute auch motiviert sein, dann da auch abzustimmen, weil sie direkt nach dieser großen Wahl vor 2,5 Jahren interessiert geblieben sind, was da läuft. Aber das sind solche Aspekte, die man sich schon auch anschauen muss. Zum einen das Parteiensystem, wie wir es haben, ja. Zum anderen zu überprüfen, tun die denn oder sind das Sesselkleber, ja. Und das andere ist eben natürlich auch die Zusammenarbeit auf dem gemeinsamen Nenner wäre unglaublich wichtig. Und ich denke mir, da ist noch viel Luft nach oben, auch Nichtwähler zukünftig abzuholen. Jetzt gar nicht nur durch neu geschaffene Parteien, sondern einfach nur durch ehrliche, authentische Politiker, die auch bestmöglich in Koalitionsbedingungen ihre Wahlversprechen einhalten.
Da habe ich meine großen Zweifel. Ich bin da ethisch völlig dabei. Aber ich würde es eher für sinnvoll erachten, die größte Partei, nämlich die Nichtwähler, noch größer zu machen. In Deutschland wäre es ja eben so, wenn die Wahlbeteiligung unter 50% sinkt, soviel ich informiert bin, wären die Wahlen ungültig. Da müsste man dem Volk mal was ganz anderes erklären. Und ich habe zur Arbeit der Politiker ohnehin ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Ich hatte 2019 auf unserer ersten großen Für den Frieden-Konferenz ein Friedenskommuniqué veröffentlicht mit 9 Punkten. Und einer dieser Punkte war, also wenn Politiker überhaupt irgendwas machen dürfen, dann sollten die immer eine Kamera und ein Mikro tragen. Es darf keine Geheimgespräche und Absprachen oder irgend so ein Lobbyismusgedöns geben. Es muss alles transparent sein. Dann brauchen wir nämlich erst gar nicht nach 2 Jahren schauen, was machen die denn da eigentlich
bei den authentischen Politikern, den ehrlichen.
Aber das machen die jetzigen natürlich nicht mit, wahrscheinlich dieses Rollenspiel. Insofern, es braucht diesen Systemwandel, es braucht diesen Change. Vielleicht gelingt es auch im jetzigen demokratischen Parteiensystem. Ich habe große Zweifel, aber ich will auch da nichts ausschließen. Aber es braucht auf jeden Fall mehr Transparenz. Und wir müssen ja, wenn überhaupt, das Vertrauen in die Politik wiederherstellen. Und ich glaube, dass die Gruppe der Nichtwähler eher größer wird als kleiner. Und wie gesagt, ich darf gar nicht mehr wählen. Ich lebe im Ausland. Also ich bin ehemaliger Steuerzahler auf Weltreise. Von daher kann ich es nur mit Spannung beobachten.
Aber auch ganz
Nichtwähler wollte ich nur sagen, also dass die Gruppe wächst, das finde ich gefährlich auch ein bisschen, weil sie wächst ja nicht gleichmäßig. Und es gibt ja auch ganz gezielt, zum Beispiel in der letzten Wien-Wahl in Österreich, Demobilisierungsstrategien der politischen Gegner, die dann unsere patriotischen Wähler zu Nichtwählern machen, indem sie ihnen sagen, es ist egal, es geht eh um nichts, ja, so ein schönes Wetter, Brot und Spiele.
Ich dachte, die bleiben die patriotischen Wähler.
Naja, eben leider auch nicht nur. Also ich glaube, das ist auch eine gewisse Gefahr. Ich glaube, das Problem ist, die Nichtwähler sind ja gerade keine Partei, sondern sie ergreifen nicht Partei und sind nicht mal bereit, wählen zu gehen oder ungültig wählen zu gehen. Also die ungültigen Stimmen, Abgaben, das ist für mich eine echte Kraft an Dissidenten, weil die gehen zumindest hin und zeigen ihren Protest, aber die Nichtwähler sind aus meiner Sicht nichts Positives, sondern finde ich sogar extrem kritikwürdig. Also ich kann niemanden, der nicht zur Wahl geht und oder nicht zumindest ungültig wählt, ernst nehmen, muss ich ehrlich sagen, als politischen Dissidenten. Weil wenn du es nicht schaffst, alle 5 Jahre dorthin zu gehen und zumindest am Wahlzettel draufzuschreiben, ungültige Stimme, ihr vertretet mich nicht, um einen Graswurzeldruck zu erzeugen, sondern einfach faul zu Hause zu liegen, dann muss ich jetzt mal wirklich kritisch sagen, dann braucht man sich auch wirklich nicht beschweren. Weil diesen kleinen Akt, den könnte man schon von jedem abverlangen.
Ja, und da möchte ich anhängen, nämlich wir haben noch das politische Parteiensystem. Es ist einfach jetzt das System, das noch im Platz ist. Und da haben wir auch ein sehr gutes Zitat, ist mir untergekommen von Martha Gellhorn. Das war eine US-amerikanische Kriegsjournalistin. Und ich kann es jetzt nicht ganz auswendig, aber man kann das nachlesen. Sie sagt, wenn ein Mensch sagt, ich interessiere mich nicht für Politik, dann kann er genauso sagen, ich interessiere mich nicht für meinen Lebensstil, ich interessiere mich nicht für meine Gesundheit, ich interessiere mich nicht für meine Freiheit. Und ich interessiere mich nicht für die Zukunft meiner Kinder etc. Das Zitat muss man nachlesen.
Ich muss aber kurz einhaken. Ich glaube nicht, dass ich Nichtwähler generell nicht für Politik interessiere. Ich muss dem Martin jetzt hier auch wirklich zur Seite springen. In dem
Ich unterstütze ja das, was er sagt. Ich sage, Nichtwähler sind die besser beraten, die Nichtwähler. Nein. Ich hab ja gerade das unterschrieben, was er sagt. Ja. Ich sage ja eher, es wäre das Nichtwählen ist das Problem. Das Hingehen und von mir aus ungültig wählen ist zumindest eine ungültige Stimme, die dann wiederum im Ergebnis erscheint. Und das ist schon ein besseres Zeichen, als einfach nicht zu gehen.
Weil man kann zwar sagen, ich interessiere mich nicht für die Politiker und für die Politik. Problem ist, die Politiker interessieren sich für dich, für deine Steuern, für deine Identität, für deine Kinder, die dann umerzogen werden. Das heißt, wenn man sagt, ich interessiere mich nicht für Politik, dann kommt die Politik irgendwann über einen. Das ist das Grundproblem. Und ich wollte auch nochmal vorsagen zur Gelegenheit. Ich glaube nämlich auch, dass wir jetzt gerade in dieser Phase sind, in der die Gelegenheiten kommen werden. Wir sind in einer kritischen Phase, einer entscheidenden Phase, die es in der Form noch nie gab. Es überlagern sich Probleme, Bevölkerungsaustausch in der Endphase. Das betrifft jetzt jeden. Die gesamte Jugend wird rechts, weil sie das mitkriegen. In den Schulen, in den Schwimmbädern, überall. Dazu die Geopolitik, die Kriege, die ausfallenden Lieferketten und dann natürlich auch noch generell die Pensionierung der Babyboomer, die KI, die entsteht. Wir haben eine Multiplikation an Krisen, vollkommen inkompetente Politiker an der Macht und eine immer größere und breitere Gruppe an Leuten, die Widerstand leisten wollen. Eigentlich muss ich sagen, wenn wir hier nichts schaffen, nichts reißen, ja, dann wird man uns das nie verzeihen.
Dann haben wir es verdient.
Dann haben wir es verdient.
Weil es ist Friedrich Nietzsche schrieb ja schon vor 200 Jahren und beschrieb die Heraufkunft des Nihilismus. Ja, und er sagte, es gibt keine Werte mehr, das wird euch in spätestens 200 Jahren einholen, das ist laut Zeitrechnung genau jetzt. Ja, wir stehen jetzt an dem Punkt, es gibt kein Wertesystem mehr. Auf der anderen Seite gab es aber auch noch nie so viel frei verfügbare Information. Und das ist ja unser großer Vorteil, weil das Internet wurde ja nicht geschaffen, dass wir uns vernetzen und dass es eine gute Freiheitsbewegung gibt, sondern das wurde aus ganz anderen Gründen geschaffen, aber das wurde von uns erobert. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich mit meiner Werbefirma vor gut 10 Jahren begonnen hatte, da war Facebook war super heilig. Ja, es wurde in Schulungen, in großen Messen, bei München war ich dort, da kam dann die Politik und die haben alle gesagt, ja, Facebook ist so toll, weil jetzt kann sich die ganze Welt miteinander vernetzen. Ja, jetzt können die Arbeiter aus Indien mit denen aus München kommunizieren und die Unternehmer können sich weltweit und alle Menschen werden Brüder. Und ein paar Jahre später hat es dann geheißen, es ist ein ganz teuflisches Instrument, weil die Menschen tun das ja gar nicht, sondern die vernetzen sich wieder, wie sie in die Schule gegangen sind, aus ihren, die organisieren sich regional. Also das, was im eigentlichen, echten Leben stattfindet, hat sich nur online wiedergespiegelt. Und dann kommt plötzlich das Protestpotenzial dazu und dann ist plötzlich Facebook und die ganzen Sozialmedien sind dann ganz böse, weil dort ja das Volk, ja, Telegram quasi seinen Unmut kundtun kann. Und deswegen glaube ich, wir haben ganz wunderbare Chancen für die Zukunft, die größten Chancen in den letzten Jahrhunderten, aber natürlich auch die größten Gefahren, weil sie es endgültig darauf anlegen, die biologische Uhr wurde angesprochen, Kriegsgefahr, Dritter Weltkrieg mit den Massenvernichtungswaffen, die existent sind, ja, und deswegen, es wird ganz knapp werden, es wird zur Spitze gehen und auf der Spitze entscheidet sich's, gibt's dorthin oder dahin, haben wir eine Zukunft, sind wir versklavt oder kommen wir erstmalig wirklich zu einem Zustand, der das Wort Freiheit auch tatsächlich verdient hat und Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung. Ich glaube, das ist ganz entscheidend zu verstehen, dass wir auf so eine Spitze zugehen.
Und ich glaube auch, als Ärztin, die 2015 noch im Flüchtlingszentrum gearbeitet hat, ich sage das immer ganz gerne, weil ich war da am Schwarzelsee in Graz und habe da eben im September 2015, da waren Familien noch mit Kindern und älteren Leuten und das war genau für ganz kurze Zeit und dann kamen da nur noch junge Männer. Und ich habe mich, die mir nicht die Hand gegeben haben und die überhaupt von einer Frau nicht untersucht werden wollten, muss man dazu sagen. Und da habe ich dann wirklich auch zu überlegen begonnen, Moment einmal, habt ihr eure kleinen Schwestern oder ihre Mütter zu Hause zum Sterben gelassen oder wo sind denn die hingeflüchtet? Also da hat es bei mir so Klick gemacht, ja. Und ich muss dazu sagen, wenn man sich jetzt die demografische Entwicklung anschaut und da gab es ja jetzt auch, bitte, das sind nicht unsere Daten, sondern von Statistik Austria, ganz exakt die Daten, wie viel Kinder pro Österreicherin im Schnitt eben geboren werden und das ist bei 1,2, glaube ich, der Wert. Bei Frauen mit Migrationshintergrund, je nach Land, gibt es da auch noch Aufgliederungen, Syrien, Afghanistan, Türkei, was auch immer, da sind wir so bei 3,6 Kindern bei ein Paar. Ich bin typisches Beispiel, ich bin mit 36 Mutter geworden, Akademikerin und ich habe jetzt einen 6-jährigen Sohn. Und ich sehe schon ein Problem, gerade in den Großstädten, ich lebe in der zweitgrößten Stadt, das ist anzusprechen, wirklich, das meine ich ernst, ich höre es auch von meinen schon etwas älteren Neffen. Das Thema ist das, was ist, wenn mein Sohn vielleicht einmal das gleiche Mädchen toll findet wie ein Kind, das x Brüder und Cousins hat, die er gleich zu Hilfe ruft und da entsteht ein Streit. Und da muss man mittlerweile wirklich auch schon sagen, da wird man ja Multimilliardär, wenn man Plattformen schafft wie Rent a Cousin, also borg dir einen Cousin aus, dass du irgendjemanden anrufen kannst, der dir beisteht in jugendlichen Konfliktsituationen. Und da sieht man jetzt sehr wohl, und bitte, ich spreche aus einer Seite, wo ich auch aus familiär begründet anderen politischen Parteienlager komme, sage ich jetzt einmal. Und das darf man und muss man sich auch heute, gerade als junge Frau, Schwimmbadsituation wurde angesprochen, zu sagen trauen. Und das ohne, dass man einen Rechtsextremismusstempel aufs Hirn und auf die Stirn gedrückt bekommt, weil der so tief mittlerweile reinreicht. Und dieses Ganze, was dann da dranhängt, Rattenschwanz, ja, dieser Mensch traut sich so etwas zu sagen, damit ist er auch gleich persona non grata für die Gesellschaft in Österreich. Na, ist er nicht. Das ist ein Mensch oder eine Mutter eines kleinen Sohnemanns, die sich wirklich Gedanken macht, wie ist er später mit meinem Sohn, wenn er 16 ist, in einer großen Stadt in Österreich. Ja?
Mein Sohn ist jetzt 3,5, ich habe die Gedanken auch die ganze Zeit. Und das Verrückte daran ist ja, ist ein unglaublich, aus meiner Sicht, das größte Verbrechen dieser Bevölkerungsaustausch, weil die Einheimischen werden gezwungen, den Kinderreichtum von Clanfamilien zu finanzieren über ihre Steuern, aber können sich selber keine Kinder mehr leisten. Und der Massenimport von Fremden, der eigentlich unser demografisches Problem lösen sollte, vertieft es, weil aufgrund der Überfremdung und Islamisierung die Leute sich keine Kinder leisten oder keine Kinder haben wollen. Wenn ich mit jungen Menschen heute rede, das Hauptargument ist immer, welcher Kindergarten, welche Schule, wer ist in der Stadt, ich kann aus der Stadt nicht wegziehen. Und damit werden die Einheimischen in noch mehr Kinderlosigkeit gedrängt und finanzieren dann mit ihren Steuern, mit ihrer Lebensarbeit im Wesentlichen islamische Parallelgesellschaften, die das Land übernehmen werden. Denn in Wien sind bereits die größte Gruppe unter allen Schülern Muslime. Und die sind bereits da. Und die wachsen auf. Und die werden dann die Mehrheit der Gesellschaft stellen. Hinter denen kommen noch mehr Muslime nach. Und das ist eigentlich die Realität. Und da wird es Massendemos geben für Kopftuchgebot. Da werden die Kirchen zu Moscheen gemacht werden. Und da passiert mit Wien und dem Stephansdom das, was in Istanbul, im heutigen Istanbul, Konstantinopel, geschehen ist mit der dortigen ehemaligen Kirche. Und das ist genau die Realität und die müssen wir auch aussprechen. Und ich glaube, das ist das Hauptziel der Globalisten. Weil wenn die Bevölkerung hier wie im Libanon, wie jetzt in Syrien, aus Dutzenden kleinen ethnischen Gruppen besteht, dann gibt es hier keine Volksbewegung mehr, keine Demos, keine Friedensbewegung. Da gibt es auch keine Bewegung mehr für Bargeld. Das ist alles gebunden an einen Gleichklang, ein Gemeinschaftsgefühl. Da können auch Fremde dazukommen. Wir kennen viele, die sich eingelebt haben, assimiliert haben. Aber wenn das mal aufgespalten ist, wenn wir mal Vielvölkerstaat sind, dann ist das aus meiner Sicht wirklich nur ein Hauen und Stechen. Wir nähern uns wirklich mit rasanten Schritten der demografischen Lage in Jugoslawien direkt nach dem Zerfall des kommunistischen Staates an. Und das zu erzeugen, das mutwillig zu provozieren, ist ein Verbrechen. Aus meiner Sicht der Bevölkerungsaustausch das größte Verbrechen des Jahrhunderts, wenn nicht Jahrtausends.
Ich glaube, über diese Themen können wir alle noch sehr viel und sehr lange diskutieren. Das ist mir klar. Und da gibt es noch auch viele andere, die sehr diskussionswürdig sind. Aber da wollen wir jetzt trotzdem wieder darauf zurückkommen. Und da nähern wir uns jetzt auch schon den Abschluss des Ganzen. Was kann denn der Einzelne dagegen tun, gegen genau diese Probleme? Und da möchte ich jetzt eine Abschlussrunde mit Ihnen, liebe Gäste, machen. Und zwar mit der Frage, die jeder bitte für sich und kurz und knapp beantworten soll. Was soll denn der Zuseher jetzt tun, nachdem diese Sendung geendet hat? Herr Sellner, ich fange mit Ihnen an.
Aktiv werden. Also er soll erst einmal in sich gehen. Es gibt ja einige Gedanken und Ideen, wie wir den Leuten auch Handreichung geben werden und sich fragen, wie viel Prozent seiner Zeit, seiner Ressourcen setzt er ein für eine echte politische Veränderung? Und sich dann auch selber fragen, da kann ich niemandem was vorschreiben. Es kann sein, dass hier Leute da sind, die schon viel mehr tun als alle anderen, aber auch andere, und ich glaube, das wird die Mehrheit sein, die einfach sich der Lage nicht bewusst sind und die in vielen Bereichen noch viel mehr tun könnten. Und ich glaube, wenn jeder wirklich nur ein paar Prozentpunkte seiner Ressourcen, seiner Fähigkeiten und seiner Zeit beiträgt zur ganzen Sache, dann erreichen wir eine Explosion. Und ich bin ein Aktivist, ich bin das gerne, aber ich muss ehrlich sagen, am liebsten würde ich was anderes machen. Das war nicht von Anfang an mein Ziel, hier ein Buchautor und Aktivist zu werden und Staatsfeind Nummer 1. Wenn aber alle sich jetzt einsetzen, dann erreichen wir diesen Zustand von echter Freiheit und von echter Sicherheit, sodass wir diesen ganzen Widerstand und diese ganzen Demos und diesen zehrenden Marathon gar nicht mehr brauchen. Der ist nur so lange notwendig, bis wir es endlich mal schaffen, eine echte Wende zu erreichen. Und das schaffen wir, wenn alle, wie in diesem Beispiel der chinesischen Hochzeit, ihren kleinen Beitrag leisten.
Herr Hambach.
Also ich kann mich zum Thema aktiv werden natürlich nur anschließen, und zwar in dem Sinne, dass jeder wirklich sein Herz in die Hand nimmt. Und es müssen auch nicht alle fürs gleiche Thema gehen. Das muss jeder hinschauen, was interessiert mich am allermeisten. Wo habe ich meine Qualitäten, meine Talente, meine Fertigkeiten? Und da gebe ich mich mit 100% rein. Und wenn es eben in der Woche nur ein halber Tag ist, den ich einsetzen kann, dann mache ich es einen halben Tag. Der andere, der das Wochenende immer einsetzt, soll das Wochenende machen. Der andere, der nur eine Stunde hat. Also jeder nach seinen Möglichkeiten. Aber eben meine Bitte wäre, nicht immer gegen etwas und die anderen schuld sind, sondern aktiv werden für Lösungen. Mein Credo wäre, wo ist das nächste Problem? Ich habe zu viele Lösungen. Und das wäre der Wunsch, wenn das jeder so erleben würde, dann hätten wir jetzt schon eine andere Welt.
Vielen Dank. Frau Hubner-Mock.
Also ich denke, wie wir es schon gehört haben, die Menschen können in ihrem Ausmaß, wie sie es schaffen, sich auch einzuteilen, aktiv werden. Und ich denke, dass sich die Menschen auch mehr trauen dürfen, zu ihrer Meinung zu stehen. Weil ich glaube, das ist dieser Instinkt, wo viele gespürt haben, da stimmt was nicht bei Covid. Oder dass jetzt auch Österreicher sagen, irgendwie ist das jetzt schräg. Es gibt toll, wie wir schon gehört haben, integrierte Leute mit Migrationshintergrund. Aber es gibt eben im Großen und Ganzen durch das System, das politisch geschaffen wurde, auch viel wo man sagen kann, hier ist ein System geschaffen worden, das einfach ausgenutzt wird. Und diese Gefahren, die damit einhergehen, muss man sich auch ansprechen trauen. Also ich glaube, da dürfen sich auch gerade junge Mütter noch mehr trauen, dass, wie es mit der Schulbildung dann mit ihren Kindern ausschaut, oder Kindergärten haben wir gehört, wo dann die deutschsprachigen Kinder schon in der Unterzahl sind. Das gibt es ja bereits alles in größeren Städten, dass man dann schon auch sagt, da muss jetzt wirklich einmal aus der Politik muss ein Zeichen gesetzt werden. Und ich glaube, es ist ein großer Schritt, dass man sich traut, dann zu seiner Meinung zu stehen. Aber das darf ich vielen Menschen ans Herz legen, weil genau dadurch, dass man seine Meinung äußert, kann passieren, dass man in einer Gruppe von Müttern, die ihren Kindern beim Schwimmunterricht dann auch zusehen, plötzlich zwei Mütter trifft, die genau der Meinung sind. Und so hat sich schon wieder ein Dreierfreundeskreis geschlossen. Und es kann sein, dass man sich sehr wohl bemüht fühlt, um eben andere Themen. Da geht es jetzt nicht nur um die wir heute erwähnt haben, aber dieses gemeinsame Nennerprinzip und diese Stärke der Verbindung und eben raus aus blanker Wut, ruhig auch einmal, wenn man, wie wir das heute gehört haben, die Unterscheidung aus dem Zorn heraus, auch einmal sagt, ach, so kann es aber nicht weitergehen, wenn man dann aktiv wird, gut. Aber ich sehe es auch immer, der Mutausbruch gehört her breit in der Bevölkerung, und dass wir auch bitte, und das ist mir ganz wichtig immer zu sagen, ich bin davon überzeugt, dass das Gute am Ende siegen wird. Davon bin ich aber mit jeder Faser meines Körpers überzeugt, wenn wir ins Tun kommen und jeder eben, wie er kann.
Danke. Stefan?
Ja, ich bin auch überzeugt, wenn sich genügend Gute auf den Weg machen, um etwas zu tun, dann wird es eine positive Wende geben. Davon bin ich absolut beseelt, sonst würde ich auch nicht in diesen Einsatz gehen. Und ich glaube, dass die Erkenntnis, dass es eben um sehr viel gehen wird in Zukunft, dass es um alles gehen wird, eine ganz wichtige Erkenntnis ist. Freiheit bekommt man nicht geschenkt. Das nehme ich heute auch nochmal erneuert aus dieser Diskussionsrunde mit, und ich hoffe auch die Zuschauer. Und jeder muss sich dann die Frage stellen, was kann ich dazu beitragen, damit es eben kein Geschenk ist. Kann ich wirklich etwas tun? Kann ich etwas überregional organisieren? Kann ich in meiner Region was organisieren? Kann ich in den aktiven Protest gehen? Oder unterstütze ich lieber, weil es mir meine Möglichkeiten nicht anders erlauben? Und dann muss ich aber auch unterstützen, egal in welcher Form. Es gibt 1000 Möglichkeiten, einige wurden heute genannt. Und wenn dann alle Leute etwas tun, wie gesagt, auf 1 hat alleine einen Telegram-Kanal von rund 300.000 Abonnenten. Wenn wir unsere Reichweiten alle zusammenzählen, dann erreichen wir Millionen Publikum pro Monat. Aber nur ganz wenige unterstützen tatsächlich, indem dass sie Sendungen weiterleiten, indem dass sie Kommentare schreiben, indem dass sie spenden. Und wenn dieser Anteil ein bisschen besser wird und jeder für sich dieses Beispiel mit dem Wein und der Flasche nochmal und dem Wasser verinnerlicht, dann kann nichts schiefgehen. Dann sind wir definitiv viel, viel mehr wie die Globalisten, die uns in die Tyrannei stürzen wollen.
Ja, die Runde hat gar nichts mehr für mich übrig gelassen. Also ich muss mich da beschweren, ja. Also ich merke schon, man pendelt sich schon ein auf die Niederschwelligkeit, ja, bei dem, wie man die Leute gewinnen kann, dazu etwas zu tun. Ich bin eben, wie ich auch schon sagte, auch für diese Niederschwelligkeit und sich zu überlegen, was kann ich tun, und vor allen Dingen sich nicht zu überfordern. Weil überfordern entmutigt natürlich total. Und insofern, manche Figuren können auch von uns tatsächlich einschüchternd wirken, weil man sich überlegt, mein Gott, also der Stefan Magde, der hat einen Fernsehsender gegründet, der Martin Sellner lässt von irgendwelchen Hochhäusern Plakate runter und so. Ja, was kann ich schon tun? Ja. Und dessen müssen sich die Leute auch bewusst werden. Vergesst das, sondern überfordert euch nicht, setzt die Ziele nicht zu hoch und fangt einfach mit einem Mausklick an. So, das Wichtigste ist der erste Mausklick. Und wer weiß, wo das dann endet. Aber den muss man mal tun.
Vielen Dank, Herr Wisniewski, und ich bedanke mich bei Ihnen allen, liebe Diskussionsgäste, sowie auch bei Ihnen, liebe Zuseher. Danke fürs Dranbleiben, und ich hoffe, dass Sie einiges für sich aus dieser spannenden Diskussion mitnehmen konnten. Wenn ja, dann freuen wir uns, wenn Sie das Alternativ-WF mit Ihrer Spende unterstützen. Ich bedanke mich vielmals dafür und sage auf Wiedersehen.